Wir reden heute mit jemandem, der bei allen großen Themen dieser Tage sprechfähig ist. Er sortiert den Wahnsinn von Katar, verrät, ob die Wirtschaftskrise schon vorbei ist, sagt voraus, wer Amerikas nächster Präsident werden könnte, präsentiert seine zwei Lieblingsaktien und am Ende hat er noch ein unschlagbares Jobangebot für euch. Ein Gespräch mit dem Klartexter Sven Schmidt.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 19. November und wir haben tatsächlich die siebte Woche in Folge mit Gewinn beim DAX gesehen. Diese Woche Wochenplus von 1,5% und das ist die längste Gewinnstrecke seit April 2021 und das ist tatsächlich bemerkenswert. Ja. Und vom Tief sind wir inzwischen 20,5% ja nach oben gestiegen und damit sind wir im Bullenmarkt, lieber Holger.
Ja, dann kannst du den Bullen mal nachmachen? Was macht der Bulle?
Nee. Gut. Keine Ahnung, was macht der Bulle, weiß ich doch nicht. Der schnauft, aber das kann ich jetzt nicht.
Du kannst gern schnaufen.
Der Bulle schnauft, ich bin nicht der Schnaufer.
Aber es gab schnaufende Ergebnisse, vielleicht versuche ich mal hier einen Übergang hinzubekommen. Wahnsinns gute Zahlen von Siemens und ein ermutigender Ausblick noch auf das Jahr 2022, 2023. Und dann gab es auch noch eine Studie von EY und die hat mal festgestellt, wie dick die Gewinne der DAX-Konzerne ausgefallen ist, und zwar von Juli bis September. Und zwar gab es Rekorde bei Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal. Und trotz konjunkturellen Gegenwinds könnte 2022 ein Rekordjahr für die Unternehmen der ersten deutschen Börsenliga werden. 2022 mit Krieg in der Ukraine, mit Mega-Inflation und mit konjunkturellem Abschwung das Rekordjahr beim DAX.
Ja, aber wer hat es gesagt damals, als wir am Anfang uns den goldenen Oktober gewünscht haben, da haben wir noch gesagt, mal gucken, wie diese Quartalsaison ausfällt. Und da war das Überraschungspotenzial nach oben dann doch relativ groß, beziehungsweise die Aussichten jetzt wie bei Siemens waren ziemlich gut. Und ja, man muss natürlich.
Ja, aber ein Rekordjahr 2022. Jeder guckt seine Rechnung auf die Gasrechnung an oder sein irgendwas.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, Holger. Die Gasrechnung geht ja jetzt erst, geht ja erst los mit diesen Rechnungen. So ist es natürlich auch bei vielen Unternehmen. Und deswegen sind die Ausblicke natürlich teilweise auch ein bisschen oder großenteils auch ein bisschen skeptisch. Also ich will ja jetzt hier nicht den Czapitz geben, aber ich fürchte, dass das wahre Krisenjahr eher 2023 wird.
Ja,
aber vielleicht auch nicht.
Ein Rekordjahr mit Krieg, das finde ich schon etwas absurd. Naja, wir gucken mal, was diese Woche gut gelaufen ist. Infineon plus 10%, die haben wir sogar das neues Werk angekündigt. Wenn du dann mal guckst, Siemens auch 8% plus. Oder wenn du ein paar Solarwerte anguckst aus der zweiten Reihe, SMA Solar plus 9. Nordex plus 10. Wahnsinn. Also das sind wirklich tolle Zugewinne. Und es gab auch
Minus,
Verlierer.
Deutliches Minus hier bei Morphosis.
Ja.
Darüber war schon zu sprechen hier bei Alles auf Aktien diese Woche. Minus 26% sogar. Mhm. HelloFresh deutlich im Minus mit minus 15%. Also. Und Sartorius auch wieder ganz unten, minus 10%. Mhm. So richtig wieder auf die Beine kommen die nicht.
Und Zalando hat halt ein Drittel des Gewinns von letzter Woche wieder eingebüßt, minus 10. Und Evotec, auch ein Biotech-Unternehmen. Und auch an der Nasdaq, da hatten wir jetzt diese Woche nach dem Wahnsinn der letzten Woche, haben wir noch eine leichte Konsolidierung, also leichtes Minus über die Woche.
Was aber ein gutes Zeichen ist, nach so einer Rekordjagd, dann noch nicht mal so ein richtiger Rücksetzer, würde ich jetzt sagen, ist sieht gut aus.
Wenn du nicht gerade Cathie Wood heißt und in dieser Woche nochmal 10% wieder verloren hast, das ist schon.
Ja.
Ja, und gut.
Ich habe gerade gesehen, dass sie, wie war das Zitat nochmal, was hatte sie gesagt? Genau, too cheap to ignore, hat sie gesagt. Aktien. Und gleich nochmal wieder zugeschlagen und unter anderem bei Atai Life Science.
Ja. Ich muss gestehen, ich habe die Aktie auch und wir haben damals
Ach, du hast die auch immer noch, ne?
Natürlich, wir haben damals Christian Angermeier im Podcast gehabt. Schreibt uns mal, ob ihr Christian Angermeier noch mal im Podcast haben wollt und dann können wir ihn noch mal auf all seine Pilzaktien und auf seine Kryptoaktien und so weiter mal ansprechen und sagt mal, ob ihr das mal, ob ihr ihn nochmal hören wollt. So.
Interessant wäre das natürlich, den
auf jeden Fall
zu haben.
Ja.
Also ja, sagt mal.
Es wird gute Gründe geben, Bescheid. Bin ich mir ganz sicher. Genau. Und es gibt Rekorde bestimmt bei allen Kryptofirmen und auch die psychischen Probleme sind natürlich weiterhin in der Welt und die Pilzfirmen werden dann halt einfach ein Jahr später florieren, würde ich vermuten.
Natürlich.
Ja, aber jetzt florieren floriert was anderes.
Ja, richten wir den Blick auf unser heutiges Gespräch und unseren heutigen Gast. Es ist ja so, dass die ganze westliche Welt gerade über den Sinn und Unsinn diskutiert, der da gerade in Katar beginnen wird, muss man sagen, nämlich am morgigen Sonntag. Und unser Gast passt deshalb auch perfekt in die Woche, weil er eben nicht nur bei diesem zu diesem Milliardenspektakel oder mit diesem zu diesem Milliardenirrsinn, nennen es auch viele, eine Meinung hat und eine Ansicht, sondern auch beim Thema große Politik wird er gerne sehr laut und deutlich. Und zur Wirtschaftskrise kann er als Unternehmer von der Basis berichten und als Sponsor des deutschen Fußballs, als Großsponsor muss man sagen, kennt er auch den Spagat zwischen Sport und Kommerz ganz gut. Und darum geht es ja unter anderem auch in Katar ganz viel.
Und er verrät uns auch oder wird uns verraten, ob er da, wenn er das Geld hätte oder die Größe, ob er da für die Sponsoren eher einen Vorteil oder einen Nachteil sieht. Und was man auch sagen muss, Sven Schmidt ist ja unser Triple-E-König mittlerweile, denn er hat das geschafft,
jetzt,
was noch keiner vor ihm geschafft hat. Er ist zum vierten Mal unser Gast.
Herzlich willkommen, Sven.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sven, du bist ja jetzt schon zum vierten Mal da. Und was ich mich immer frage ist, wann wir endlich auch in deiner LinkedIn-Biografie auftreten. Da ist ja vieles vermerkt, nämlich auch, dass du Stammgast in einem anderen Podcast bist. Wann werden wir denn ja auch vermerkt in deiner LinkedIn-Bio?
Bei der fünften Einladung.
Okay, gut. Also die fünfte Einladung.
So lädt man sich selbst wieder ein.
Ja, das ist doch wunderbar. Sven, auch wenn du schon dreimal da warst, viele werden dich vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht hast du auch einen ganz neuen Schwerpunkt im Leben. Vielleicht kannst du noch mal ganz schnell in deiner eine Minute Elevator Pitch sagen, wer du bist, was du machst und was die Leute hier in der nächsten Stunde erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
Vielen Dank. Mein Name ist ja wie gesagt Sven Schmidt. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Machine Seeker Group. Wir sind für Gebrauchtmaschinen das in Europa, was mobile.de für PKWs in Deutschland ist. Wir sind klarer Marktführer, ja, bei der Anglizismus ist B2B Classifieds und das ist sozusagen mein Hauptjob. Und Holger, du hast es eben schon so nebenbei erwähnt, als Hobby mache ich so ein bisschen Podcast und jetzt bin ich ja bei euch auf dem Weg zum Stammgast, bin auch Stammgast im OMR-Podcast von dem ewig jungen Philipp Westermeier und habe mit Alexander Hüsing von Deutsche Startups wahrscheinlich den Podcast, wenn ich das so sagen darf, für Finanzierungen von Startups, Scale-Ups, Grown-Ups. Das heißt, wir sprechen auch her noch über das Thema Unicorns. Das ist dann sozusagen so ein bisschen mein Home-Turf.
So, jetzt sind es 55 Sekunden. Sehr schön, hast du fast die Minute ausgeschöpft. Man muss auch sagen, du bist ja einer der größten Sponsoren der der zweiten Fußball-Bundesliga, kennst also über Fußball aus, du warst in Amerika, bist also auch ein Amerika-Experte und natürlich mit deinem Maschinensucher bist du am deutschen Markt aktiv und kannst auch was zum Standort Deutschland, zu Konjunktur und solchen Sachen sagen. Insofern bist du so ein Universalgelehrter und wir freuen uns hier auf eine Stunde, Sven Schmidt. Und würden vielleicht anfangen, klar, die WM beginnt morgen.
Ja, müssen Katar. Wir. Wir müssen jetzt über Fußball reden, genau. Ganz kurz oder jetzt nicht ewig. Wir sind ja hier bei Alles auf Aktien. Ist klar, aber wir sind ja immer durchaus sehr sportlich unterwegs. Und ich meine, wir sind jetzt unmittelbar vor diesem Event. Und das ist ja, ehrlich gesagt, es interessieren sich einerseits weniger Leute denn je dafür, aber andererseits ist es wirklich ein mega Gesprächsstoff, gerade wahnsinnig umstritten. Und wer könnte, wie haben wir Sven immer genannt, Klartexter, ne? Ja. Wer könnte sozusagen da irgendwie gerade auch mit dem Background ein besserer Ansprechpartner sein, um auch tatsächlich mit dem Thema Fußball hier zu beginnen? Was würdest du einfach wirklich direkt wissen müssen, wer wird ein Weltmeister?
Ich sag Frankreich. Die Wettbüros sagen, glaube ich, Argentinien und Brasilien sind die Favoriten. Ich sag die Franzosen, trotz der Verletzungen von 2-3 Stars, die haben einen Megakader und ich glaube, Benzema, der hat sich jetzt bei Real 6 Wochen lang mit einem eingerissenen Fingernagel geschont. Der will Weltmeister werden, das fehlt ihm noch, der kann sein Team begeistern und daher die Franzosen wiederholen den WM-Sieg. Und ja, leider Gottes, ich hätte gerne Deutschland gesagt, aber Ja, auch wenn die Werder-Fans das anders sehen.
Genau,
ja.
der Nando ist die ganze Zeit
ich
ja schon.
Ich sage Deutschland.
Das ist schon des Füllkrugs. Die ganze Zeit meint er, deswegen muss Deutschland Weltmeister werden.
Füllkrug Deutschland wird Weltmeister.
Genau. Ich sag, wahrscheinlich, wenn ich die Wahl habe, mache ich ein Wochenende, fahre ich weg mit Füllkrug oder mit Benzema sozusagen, dann nehme ich auch Füllkrug. Aber wenn ich jetzt sage, wen will ich im Sturm haben, dann nehme ich Benzema.
Okay. Gut, also ich sag Deutschland, Sven sagt Frankreich, Holger, was sagst du? Italien.
Ich hab da, die spielen nicht mit. Das war, so viel habe ich auch schon mitbekommen. Aber die Frage ist, oder die Frage muss ich dir wahrscheinlich nicht stellen. Du schaust also auch die WM und wird sich dann was zu deinen sonstigen WMs verändern? Wie wirst du anders schauen oder was ist jetzt anders?
Na, ich glaube zum Schluss, wir nehmen das hier Ganze auf hier am Freitag, dem 18. November. Übermorgen ist der WM-Auftakt und ich spüre kein Fußballfieber. Und natürlich haben wir bisher auch immer Fußball sozusagen mit so einer Art Sommerfest verbunden hier in Europa. Potenziell Public Viewing, draußen sein, das Ganze als Erlebnis empfinden mit eigentlich primär einem guten Gewissen. Und jetzt ist halt November und bald Dezember und das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl. Und daher wahrscheinlich auch der Grund, warum sich das Fußballfieber noch nicht so eingestellt hat. Ja, bis vor kurzem haben wir auch über die Ligen gesprochen. Das heißt, auch der Vorlauf, ja, viel, viel kürzer als sonst. Ja, ich werde auf jeden Fall die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen. Aber ob ich jetzt die WM so verfolge, wie ich das vielleicht früher getan habe, weiß ich nicht. Aber ich muss auch sagen, schon die WM in Russland, gerade nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde, habe ich auch nicht so intensiv verfolgt.
Ja, das stimmt, das ist wahr. Und ich, ehrlich gesagt, mit Katar gegen Ecuador geht es natürlich auch gerade megamäßig los. Das ist wirklich ein Spiel, was sich jeder reinziehen muss. Es ist halt so...
Zwei Fußballnationen.
Ja, zwei Fußballnationen. Ich glaube, 2009 wurde die Nationalmannschaft von Katar gegründet. Aber das nur am Rande.
Da ist auch RB Leipzig gegründet.
Ja, das passt ja wieder, ne? Plastikclub und Plastik... Nee, egal. Aber was man ja sagen muss... Dass Sport immer weniger Sport ist, ist ja beim Fußball extrem gut zu beobachten oder eben nicht nur Sport. Das ist halt wahnsinnig politisiert jetzt auch und ein Riesenbusiness sowieso. Vielleicht da gleich mal angeknüpft. Du bist ein großer Sponsor der zweiten Liga, haben wir schon gehört. Das ist immer noch so, glaube ich, ne? Also größter Sponsor, ihr sponsert die meisten Teams in der zweiten Fußball-Bundesliga. Würdest du, angenommen, ihr hättet die Kapazitäten und die Größe, die habt ihr sicherlich noch nicht, vielleicht in 4 Jahren bei der WM in den USA, aber wenn ihr die Kapazitäten hättet, würdest du jetzt mit gutem Gewissen oder würdest du gerne Sponsor sein bei dieser Weltmeisterschaft?
Ja, ich glaube, also generell ist einfach das Hauptsponsoring oder wenn man da einer der Hauptpartner der FIFA ist, das ist generell schon mal sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist generell eine Kosten-Nutzen-Frage. Und jetzt, wenn man das jetzt noch sieht, ja, von dem Hintergrund Russland und dann Katar, muss man sich auch noch fragen, ob der Nutzen halt die Kosten rechtfertigt. Und ich glaube, wenn man die Veränderung der Sponsorenlandschaft sieht bei den FIFA-Partnern, haben sich auch ehemalige Sponsoren diese Frage gestellt. Also daher, ja, ich glaube, wir sind Hauptsponsor der Handball-Champions League, wir sind größter Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben die deutschen Olympiateams bei den Winterspielen, den Sommerspielen gesponsert. Das heißt, ja, ich drücke mich jetzt ein bisschen vor der Frage, aber ich glaube persönlich nein. Das würde sich wahrscheinlich, würde es aktuell keinen Sinn machen. Man muss jetzt mal gucken. Ja, die nächste WM ist dann ja Kanada, USA, Mexiko. Da ist dann wahrscheinlich die Diskussion um diese Themen nicht mehr so sehr da. Also ich sage jetzt mal, ja, wäre ich jetzt sozusagen in dem Bereich B2C, also Konsumentenfokus, habe ein globales Produkt, vielleicht auch mit hoher Marge. Also wenn ich jetzt ein Red Bull wäre und Coca-Cola ist dann vielleicht kein Sponsor mehr, würde ich jetzt als Red Bull-Eigner sagen, die Fußball-WM in Kanada, Mexiko, in den USA könnte attraktiv sein? Ja.
Aber jetzt in Katar, da würdest du sagen, fraglich eher.
Hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was meine Hauptmärkte sind.
Ja.
Aber klar, gerade in Europa wird die WM halt sehr, sehr kritisch gesehen. Und wenn das dann einer meiner Hauptmärkte ist, ja, fließt das natürlich in meine Beurteilung ein. Ja, was bringt mir das Sponsoring? Und natürlich Gegenwind reduziert den Nutzen.
Also das muss man tatsächlich sagen. Also du wärst da nicht allein mit dieser Entscheidung, weil tatsächlich ist nur noch ein europäischer Sponsor übrig mit Adidas. Und man muss auch, so ehrlich muss man auch sein, dieses Turnier wird in Asien, in Südamerika völlig anders gesehen als bei uns. Also das ist schon auch die westliche europäische Blase, die mit der wir drauf schauen. Aber
Jetzt fallen ja einige Deutschlandspieler auch in die Arbeitszeit. Jetzt bist du ja Chef. Dürfen deine Angestellten, die ja kein Homeoffice machen dürfen, sondern ins Büro zu kommen haben, dürfen die das gucken?
Ja, das kriegen wir hin. Wenn man schon so viel Sportsponsoring macht, dann weiß man ja auch immer, jede Firma, die da Sportsponsoring betreibt, da ist dann der Gesellschafter auch neigungsorientiert. Und daher, wenn man es ja selbst anschauen will, ist das auch ein guter Grund, das den Mitarbeitern zu ermöglichen. Und glaube ich, Deutschland gegen Japan, 14 Uhr am Mittwoch, dann kann man ja die Mittagspause so ein bisschen nach hinten verschieben, sorgt noch ein bisschen für Getränke und was zu essen. Und dann ist das eine späte Mittagspause mit hoffentlich einem deutschen Sieg, der die Basis für das Weiterkommen ins Achtelfinale bereitet.
Mhm. Klingt nach einem lustigen Mittwoch.
Das stimmt.
Hängt so ein bisschen davon ab, ob Herr Füllkrug auch ein paar Tore schießt.
Ja, da kannst du von ausgehen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
Wird er denn in der Startelf spielen?
Ja, man sagt inzwischen, die Chancen stehen gut.
Okay.
Aber das.
Wenn Sven Trainer wäre, würde er nicht in der Startelf spielen. Würde ich jetzt.
Wenn du Trainer wärst, würde er nicht in der Startelf spielen. Dann würdest du Lukas Klostermann in die Spitze stellen. Ey.
Wir müssen ja trotzdem, sieht man ja in der Premier League in Großbritannien, dass wir möglicherweise so einen Peak Soccer oder Peak-Football haben, weil jetzt Liverpool wollen ja die eigene auch verkaufen. Wir hatten ja die Diskussion mit den Glazers und Manchester, gut, haben sie jetzt nicht gemacht. Wir haben Chelsea verkauft, gut, Abramovic, der musste verkaufen aus politischen Gründen. Aber siehst du das Risiko oder siehst du die Gefahr, dass wir nach einem richtig exponentiellen Wachstum des Fußballs in den letzten Jahren jetzt so ein Peak erlebt haben, von dem es eigentlich nur noch runtergehen kann oder so ein Fork in the Road, wie der Angelsachse sagen würde?
Ich glaube nicht bezogen auf die Premier League. Ich glaube, die Einnahmen der Premier League betreffend die Auslandsvermarktung, die steigen weiter stark. Die Premier League ist sozusagen, um jetzt mal wieder auf meine Kernbereiche zu kommen, das Amazon. Und die anderen Ligen, ob es nun die Bundesliga ist oder die Serie A, das sind alles irgendwie Ebays. Ja? Also das sind Plattformen, die vor Herausforderungen stehen. Ich glaube halt einfach hier, dass Fenway Group, die, glaube ich, der Haupteigner von Liverpool ist, die sieht natürlich zum einen Themen, was den Verein selbst betreffen. Also muss der Kader sozusagen umgebaut werden? Was bedarf es dafür für Investitionen?
Und du meinst das CapEx, so eine klassische CapEx-Diskussion, wenn du jetzt im Unternehmersprech wärst. Okay.
Und dann halt, ich sag mal, die CEO-Diskussion. Ich bezeichne jetzt mal Jürgen Klopp, der ist natürlich der Trainer und nicht der CEO. Aber sicherlich mit der wichtigste Mann für den Erfolg der vergangenen Jahre ist so ein bisschen die Frage, wie lange bleibt er noch Trainer in Liverpool? Das heißt, du hast dann vereinsspezifische Risiken. Parallel hast du aktuell eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft im Markt. Und du hast dann noch den Effekt, dass natürlich ist ja keine geschlossene Liga. Ja, und es gibt auch Vereine wie Newcastle, die jetzt im Endeffekt eine Investorengruppe, die dem saudischen Königshaus nahesteht, gehört, die auch bereit sind, negative Cashflows in Kauf zu nehmen. Ja, du hast PSG als de facto, ja, ich sag mal, politisch motivierten Verein, wo Cashflows überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist natürlich für die Fenway Group, die amerikanische Profiligen gewöhnt ist, wahrscheinlich schon irritierend. Und dann sagen die halt, okay, wir können aus dem Verein eigentlich keinen Cashflow rausziehen. Der Verein gewinnt nur an Wert über den Wertzuwachs. Und dann sage ich vielleicht auch, okay, wenn wir jetzt 3 bis 4 Milliarden erlösen können, also ich glaube, das ist so die Range, über die gesprochen wird, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt für uns und der neue Eigner macht dann eventuell den Kaderumbruch. Und das ist nicht so einfach, ja, siehe Chelsea.
Jetzt gibt es ja viele Anleger, die mit Fußballaktien so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Jetzt hast du ja gesagt, okay, es gibt viele, die gucken einfach nicht drauf, viele Eigner, ob es positive Cashflow gibt, die machen das als Trophy-Asset oder als politisches Asset oder was auch immer. Und deswegen wird die Gesamtveranstaltung nicht unbedingt profitabel. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass die Mannschaften immer mehr wert werden. Und vielleicht kann ich auch als Anleger vielleicht sagen, okay, Borussia Dortmund ist jetzt an der Börse, grab mal noch, ich schau mal nach, 386 Millionen wert. Jetzt wird da in Liverpool für, was hast du gesagt, 3 Milliarden losgeschlagen. Dann kann man ja auch denken, ja, vielleicht muss ich da auch mal so einen Verein gucken. Oder würdest du sagen, nee, bei Fußballaktien ist leider das ist nichts. Da geht das ganze Spiel immer in die das ganze Geld in die Spieler, in den Trainer und so richtig gewinnträchtig ist das Ganze nicht.
Ja, ich glaube, es braucht halt, du musst auf der richtigen Plattform sein und dann am besten halt noch ein System haben wie eine NFL oder der NBA, wo du Salary Caps hast und ein geschlossenes System. Dann kann Wachstum auch erzielt werden mit sehr, sehr positivem Cashflow. Das heißt, wenn mich jetzt jemand in Anführungsstrichen zwingen würde, Aktien zu kaufen, dann wahrscheinlich eher Manchester United als Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist auf der falschen Plattform. Borussia Dortmund leidet darunter, dass es natürlich weiterhin vom Verein kontrolliert wird und das Aktionärswohl da nicht an erster Stelle steht. Und alle guten Dinge sind drei. Auch die haben ja letztendlich die Transition von Herrn Klopp. Danach hatten sie Herrn Tuchel für 2 Jahre. Aber seitdem sieht man ja auch, wie schwer es ist, den richtigen Trainer dauerhaft zu finden, auch für einen Verein wie Borussia Dortmund. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die drei Gründe, warum der Aktienkurs da ist, wo er ist.
Und ManU kostet, gucke ich hier gerade, 2 Milliarden Euro umgerechnet. Wäre das okay? Oder würdest du sagen, wenn jetzt Liverpool für 3 Milliarden rumgeht, dann müsste eigentlich ManU auch mehr wert sein und dann kann ich auf einen Wertzuwachs spekulieren da?
Ja, da ist ja immer ein bisschen die Frage nochmal, wie viel Debt ist da drauf? Also du musst ja immer auf den Enterprise Value gucken, nicht nur auf die Market Cap. Dann ist immer die Frage, so ein Liverpool kann natürlich auch einfacher verkauft werden, weil es im Privatbesitz ist und nicht börsennotiert. Also die sogenannten Transaktionskosten eines Taking Privates sind dann zu berücksichtigen. Welche Anteile bekomme ich zu welchem Preis eingesammelt? Und Manchester United hat ja in den letzten Jahren diesen Umbruch nach ihrem, sage ich mal, nach der Trainerlegende Ferguson halt auch nicht so 100% hinbekommen und steht noch vor mehr Herausforderungen wahrscheinlich als Liverpool. Und das mag dann halt im gewissen Rahmen den Abschlag begründen. Ich habe jetzt auch erstmal eine komparative Aussage getroffen, also eher ManU-Aktie als Dortmund-Aktie. Ob jetzt eine ManU-Aktie.
Also ManU hat, ich habe geguckt, 862 Millionen Euro Schulden haben sie umgerechnet. Also kommt der Enterprise Value ungefähr 2,8 Milliarden. Wäre das zu teuer schon oder würdest du da auch noch?
Meine persönliche These ist, wenn jetzt eine Transaktion ist von Liverpool 3,5-4 Milliarden, dann kann man es für Manchester United wahrscheinlich auch verargumentieren. Aber das heißt dann ja auch nur 20% Upside und gegeben die anderen Themen, die ich gerade erwähnt habe. Also scheint mir relativ fair bepreist zu sein.
Okay, also nicht das große Potenzial. Jetzt hast du ja schon eine Sache erzählt, NFL. Das war ja letztens das erste Spiel in Deutschland. Da war Nando ja auch ganz aufgeregt und hat es vor dem Fernseher gesehen. Du warst persönlich da. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie eine Sportart wird, die auch in Deutschland ganz groß reüssiert?
Ich glaube, uns differenzieren. Ist das eine Sportart, die in Deutschland aktiv groß betrieben wird? Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz langer Weg. Glaube ich, dass es eine Sportart ist, die in Deutschland sehr stark konsumiert wird, ja, in jedem Fall. Die Einschaltquoten sind ja schon sehr hoch und ich glaube, die Basketball-Bundesliga, die Eishockey-Bundesliga oder die Handball-Bundesliga, die würden sich freuen über die Einschaltquoten, die die NFL in Deutschland hat. Und die Nachfrage nach dem Spiel in München hat halt auch gezeigt, dass dieser Event-Charakter halt auch in Deutschland sehr gut funktioniert.
Was glaubst du, vielleicht aus deinem Munde nochmal, wir haben ja mit Patrick Esume hier gesprochen, vor 2 Wochen, glaube ich, war es, vor dem Spiel. Was glaubst du, warum dieses Geschäftsmodell, der Sport als Geschäftsmodell bei der NFL so gut funktioniert, beziehungsweise so auch so akzeptiert wird bei den Fans, auch gerade bei den so kritischen deutschen Fans. Also ich beispielsweise bin ja total skeptisch. Ne? Ich mache mich ja eben tatsächlich über Red Bull oder RB Leipzig oder Hoffenheim oder so total lustig, weil ich sage, das ist gar kein richtiger Sport, das sind gar keine richtigen Vereine. Bin aber gleichzeitig großer NFL-Fans, die sind ja viel mehr die sind ja viel ökonomischer und so weiter unterwegs. Was glaubst du, woran liegt es, dass dieser Sport in Deutschland so schnell, so stark immer mehr akzeptiert wird, obwohl eigentlich diese Kommerzskepsis bei den deutschen Sportfans vorherrscht?
Ich glaube, weil die Diskussion im deutschen Fußball sehr stark von einer Minderheit dominiert wird, und zwar den Ultras, die zum einen zwar mit ihren Choreos und mit ihren Gesängen teilweise sehr gute Stimmung verbreiten, aber Diskussionen dominieren in einem Ausmaß, was dann halt zu ideologischen Entscheidungen führt und nicht zu den besten Entscheidungen. Das ist ja immer der Nachteil von Ideologie, dass halt Lösungsoptionen ex ante ausgeschlossen werden, die vielleicht die besten sein können.
Okay.
Das kann man, glaube ich, am besten hier, die Ultras der zweiten Liga haben de facto den Spieltag am Montagabend beendet, wenn man so will. Und zwar, es ging darum, dass gesagt worden ist, die Fans, die halt die Reisen machen zu den Auswärtsspielen, die können da Montagabend nicht hinfahren. Das hat der zweiten Liga extrem geschadet. Ja, die Sport 1 hatte Einschaltquoten von bis zu 2 Millionen. Man hat am Montagabend das Thema Fußball alleine besetzen können. Und das ist dann wegen, ich sag mal so, ein bisschen überspitzt, wegen 500 Fans an einem Spieltag, hat man dann gesagt, oh, das kann man nicht mehr machen. Und ist dann auf den Samstagabend gegangen, der bei Weitem nicht so attraktiv ist wie der Montagabend für die zweite Liga.
Na, interessant.
Und ich glaube, in der NFL, das ging ja durch Social Media durch, dass da irgendwie der Song Country Roads, glaube ich, von John Denver, der ist da ja gesungen worden. Und da hat das ganze Stadion mitgesungen und das ganze Stadion hat mit dem Handylicht da irgendwie ein Event draus gemacht. Und da haben sich alle irgendwie, das war einfach eine gute Atmosphäre. Und so wie ich die Ultras teilweise für die Stimmung schätze in den Stadien, sind die Ultras, was sowas angeht, halt nicht tolerant. Wenn man das in Deutschland machen würde, dann würden die pfeifen und dann traut sich den Vereinen keiner mehr. Denn natürlich viele Ultras sind natürlich Mitglieder in den Vereinen, bestimmen zum Teil sehr stark mit den Aufsichtsrat und dementsprechend führt das halt zu, ja, wie ich gesagt habe, teilweise politischen Entscheidungen. Und davon ist die NFL halt frei.
Davon ist sie frei, das ist wahr. Das stimmt. Das heißt eigentlich sozusagen, der harte Kern der Fans blockiert gewisserweise sozusagen den Mainstream. Wenn du sagst, 500 oder 1000 Fans, die montags nicht reisen, verhindern, dass 2 Millionen zuschauen können.
Ja, korrekt. Und es verhindert auch, dass halt die Nationalhymne gesungen wird, die verhindern, dass Advaic Entertainment angeboten wird im Rahmen von gewissen Spielen.
Das stimmt. Ja. Das fand ich wirklich auch bemerkenswert.
Helene Fischer,
wir werden uns alle Pokalfinale und jetzt tatsächlich, das war das erste Mal, gefühlt das allererste Mal, dass in einem deutschen Stadion deutsche Fans inbrünstig die deutsche Nationalhymne gesungen haben bei einem Sportereignis. Also das fand ich wirklich bemerkenswert. Das ist stützt die These, ja.
Und ich glaube, Ideologie ist meistens, führt das zu sehr, sehr suboptimalen Entscheidungen.
Aber wo wir jetzt bei der deutschen Hymne sind, kommen wir zur deutschen Konjunktur, dann sind wir auch
fast. Was für ein Übergang.
Ist
das einer aus dem Himmel oder aus der Hölle? Ich weiß es noch nicht genau.
Ich weiß nicht, welcher aber.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, du hast ja wahrscheinlich ein relativ gutes Gespür, was mit der deutschen Konjunktur passiert. Wir dachten ja erst, das kommende Jahr wird eins der schlechtesten in der Nachkriegsgeschichte. Und mittlerweile denken wir so, kleines Rezessionchen 2023, minus 0,3 oder vielleicht, wenn es schlecht kommt, minus 0,6. Was seht denn ihr da und was ist denn da dein Take zu?
Also wir sozusagen auf unseren Plattformen sehen halt schon, dass deutsche produzierende Unternehmen aktuell ihre Produktion kaum ausweiten. Das heißt, es werden kaum Maschinen gekauft, ob neue oder gebrauchte, um am Standort Deutschland mehr Produktionskapazität aufzubauen. Das heißt, wir sehen, dass die Maschinen, die gekauft werden, primär gekauft werden, um bestehende Produktionsstraßen am Leben zu halten. Also das sind dann Ersatzmaschinen. Ja. Ich glaube, wenn man sich den Gasverbrauch anschaut in Deutschland, auch der Industrie, sieht man einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, Industriefirmen, die potenziell halt keine Altverträge haben und für den Gaspreis den Marktpreis zahlen müssen, die fahren ihre Produktion zurück. Das halte ich persönlich perspektivisch für den Standort als extrem problematisch. Zum einen glaube ich, man muss eigene Produktionskapazitäten haben als Land. Und B ist auch die Frage, kann ich eigentlich erfolgreicher OEM, also Hersteller von Maschinen oder Produkten sein, wenn die bei mir zu Hause gar nicht mehr eingesetzt werden? Zum Thema ist eine Rezession von 0,3, 0,6% Rückgang des Bruttosozialproduktes, ist die problematisch? Ja, ich glaube, die Pest, das greift zu kurz, nur auf die Kennziffer abzustellen. Meines Erachtens muss man sich fragen, habe ich noch einen Exportüberschuss? Und was ist mein Wachstum? Das muss man zusammen sehen. Ich sage mal, wenn man das vergleichen will mit einer Firma, ich kann entweder als Firma hochprofitabel sein und langsam wachsen oder ich kann schnell wachsen und bin dafür so ein bisschen negativ. Deutschland als Land ist die letzten Jahre ja auch nicht schnell gewachsen. Aber wir hatten diesen Exportüberschuss und jetzt haben wir ja durch die Energieabhängigkeit und die steigenden Energiepreise, den fallenden Euro, ist das ja sozusagen in Frage gestellt. Und das ist dauerhaft schon problematisch. Ich glaube nicht, dass du als Land dir es leisten kannst, zu sagen, ich wachse langsam oder gar nicht und ich habe einen Importüberschuss. Das werden die Finanzmärkte sehr kritisch sehen. Und wir können auch nur als Land, vielleicht können wir einmal, ich glaube, der Kanzler hat das Doppelwumms genannt. Wir können vielleicht die Energiepreise vielleicht mal einen Winter subventionieren. Aber wir können nicht dauerhaft die Energiepreise sozusagen künstlich über Geld drucken, subventionieren. Das geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann konnte auch die DDR kein Geld mehr drucken. Und deshalb glaube ich persönlich, wir müssen uns als Land Gedanken machen, wie wir am Angebot für Energie arbeiten, also Atomkraft und Fracking. Ich habe schon in mehreren Podcasts gesagt, da sind wir über dem Thema Ideologie, das alles auszuschließen, ja, ist zum einen extrem schädlich für den Standort. Ich finde es auch persönlich, ich glaube, bigott ist das richtige Wort, zu sagen, wir importieren Flüssiggas, was aus Fracking gewonnen wird, das schiffen wir irgendwie in Schiffen nach Deutschland, die ganz viel dabei Öl verbrennen. Aber nein, Fracking zu Hause, das geht nicht. Und nein, die drei Atomkraftwerke dürfen nur laufen bis März, April nächsten Jahres. Ich sage, wir müssen auch die weiteren drei Atomkraftwerke wieder ans Netz holen. Dann haben wir 6 Atomkraftwerke. Wir brauchen Fracking. Das ist die einzige Möglichkeit, Energiepreise über Angebot wieder runterzubekommen. Nur das können wir uns dauerhaft leisten und nur das sichert den Standort. Und egal, ob ich mit Händlern, Herstellern oder Produzenten spreche, alle haben die gleiche Sorge. Die Energieunsicherheit dauerhaft führt dazu, dass nicht mehr in Produktion investiert wird. Und diese Unsicherheit müssen wir rausbekommen. Und das geht nur über eine Angebotserweiterung.
Was glaubst du denn, wenn sich alle so einig sind? Und ehrlich gesagt, wir hören ja das Gleiche. Ne? Warum wird die Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal so ganz allgemein, so wenig bis gar nicht gehört? Wenn sich alle so einig sind in Sachen Atomkraft und meinetwegen auch Fracking, ist vielleicht noch ein bisschen umstritten, aber warum findet das überhaupt kein Gehör? Was glaubst du?
Weil macht keiner den Mund auf? Das ist ja die
Frage.
Weil
auch hier eine Minderheit, da sind wir wieder... Die Analogie zu den Ultras, ja, und die Ultras, ja, der Regierung, das sind die Grünen, die denken nicht rational, die denken nur in Ideologie. Und zum Schluss, glaube ich halt, ist der Habeck persönlich, das ist ein Machtmensch, das ist ein PR-Mensch, dem ist das wahrscheinlich relativ egal, aber das ist halt für seine Parteimitglieder die rote Linie. Und jetzt kommen wir zu dem Kernproblem und wo ich auch die Analogie zu den Ultras sehe. Wer wird denn heutzutage Parteimitglied? Wer klebt 20 Jahre lang Plakate? Wer dient sich hoch? Erst irgendwie Stadtrat, dann Landtag, dann Bundestag und dann warten? Ja, das ist natürlich eine gewisse Selektion. Das ist genauso wie die Selektion bei den Ultras im Fußballstadion. So. Und diese Leute haben dann, obwohl sie nicht die Mehrheit repräsentieren, ja, schaffen es halt dann, ideologische Positionen durchzudrücken. Und ich persönlich finde es schockierend, dieses vermeintliche Kanzlermachtwort, das war ja nun ein Schauspiel, um Herrn Habeck eine Brücke zu bauen. Ich verstehe auch nicht die FDP. Wenn ich der Stratege der FDP wäre, würde ich sagen, jetzt ist der Punkt zu sagen, wir positionieren uns als Partei. Wir machen es transparent, was dem Standort droht. Ja, wir sagen, wir können bald nicht mehr sozusagen die Welt retten, weil wir bald uns selbst retten müssen. Und um das zu verhindern, sagen wir Atomkraft ja und Fracking ja. Und sagen Nein, Ideologie.
Aber
und
du hast es doch bei den letzten Wahlen gesehen. Du hast doch bei den letzten Wahlen gesehen, damit kann man keine Wahl gewinnen.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Personen. Wenn man sich anguckt, muss man ganz klar sagen, der Herr Scholz ist ja nur Kanzler geworden durch eine Verkettung von Umständen. Ja, das ist so, als würden wir drei in Folge einem Samstagabend Lotto gewinnen. Ja, die CDU nominiert Herrn Laschet. Ja, die Grünen, Frau Baerbock. Ja, hätten die den Habeck nominiert, wäre der Habeck jetzt Kanzler. Ja, ich glaube persönlich, auch Herr Söder hätte gegen Herrn Scholz gewonnen. Das war ja für die SPD. Die SPD war ja eigentlich am Ende. Dann haben sie sich immerhin Herrn Scholz nominiert, statt Herrn Kühnert. Und das ist jetzt ein bisschen überschwitzt, mir ist schon transparent, dass der Kühnert kein realistischer Kandidat für die SPD war. Aber mit dem Vorstand und Herrn Kühnert im Hintergrund wäre auch ein anderer Kanzlerkandidat möglich gewesen. Ja, und so
haben sie Herrn Scholz jetzt hast du doch gesagt, Habeck hätte den Kanzler gewonnen.
Der hätte gewonnen.
Aber dann scheint es ja in der Bevölkerung auch eine gewisse Übereinstimmung mit der Ideologie der Grünen zu geben, weil so viele
Leute. Ja, aber 25%, ich glaube, Herr Habeck hätte vielleicht irgendwie 23-24% geholt, ja, wenn man sich dann die Nichtwähler anschaut und sagt halt, okay, wir haben irgendwie 70% Wahlbeteiligung, 65%, sagen wir mal 70%, davon ein Viertel sind 17,5%. Nein, ich glaube nicht, dass man dann von einer Mehrheit sprechen kann. Und ich glaube auch, dazu kommt ja noch, zum Zeitpunkt der Bundestagswahl, ja, war die Russlandfrage noch nicht da. Da gingen noch Leute davon aus, dass man da das Gas aus Russland noch bekommt. Übrigens ja auch die Kohle aus Russland. Ist ja ganz wichtig, wir sind gegen Kohlebergbau in Deutschland, aber Kohle aus Russland hierher holen, ja, ist natürlich irgendwie noch CO2-mäßig noch viel schlimmer. Der Atomstrom importieren ist natürlich, ja, es ist ja im Endeffekt, das ist ja mein Problem mit der Haltung, die ist halt nicht konsistent. Und zum Schluss wird irgendwann im nächsten Sommer, wenn nicht auf wundersame Weise wir wieder irgendwie russisches Gas bekommen, wird die Frage kommen, wie können wir dauerhaft, ja, unsere Energiekosten gegenfinanzieren? Wenn es stimmt, dass die Energiekosten dieses Jahr 10% vom Bruttoinlandsprodukt, ja, Holger, ich glaube, du kennst die Zahlen gut im Kopf, ausmachen, das ist nicht für uns als Land, wir haben keine Rohstoffe oder weigern uns, die Rohstoffe aus unserem Boden zu holen. Woher soll dann, wenn wir dann die Rohstoffe teuer einkaufen müssen, woher soll unser Wohlstand kommen? Es ist mir ein Rätsel.
Aber wir sehen doch, was wir auch sehen, und das ist ja das Irritierende auf eine Art auch. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, die Schulden sind gar nicht so hoch, wir sind ja nicht mal bei 70% des Bruttoinlandsprodukts, also relativ solide, wenn ich mir andere Länder angucke, Frankreich weit über 100, Italien bei 150% Schuldenquote, dann denke ich mir, hey, da können wir auch noch einen Winter, da können wir auch einen Winter Doppelwumms spielen und noch einen dritten Winter auch noch Doppelwumms, bevor wir da sind, wo irgendwie Frankreich ist. Und dann siehst du gleichzeitig, wir haben zwar eine Rezession, steht kurz vor der Tür, wir haben trotzdem fast Vollbeschäftigung, den Leuten geht's irgendwie noch einigermaßen gut und irgendwie scheint das ja alles zu funktionieren. Erklär es uns, warum, wo der Denkfehler jetzt ist oder den Denkfehler, den vielleicht viele jetzt haben und sagen, ja.
Also natürlich geht es uns als Land wenn wir uns vergleichen, wie es uns vielleicht vor 20, 30 Jahren ging, sehr gut. Ne? Also Technologie ist ein Treiber. Generell haben wir natürlich auch viel Rüstungsausgaben in Anführungsstrichen gespart. Wir haben eine hohe Steuerlast. Das erklärt primär die hohen Steuereinnahmen. Wir haben sicherlich auch davon profitiert, sozusagen, dass wir günstig Energie aus Russland eingekauft haben. Wir haben in Anführungsstrichen auch sehr gut mit China zusammengearbeitet, wenn man das so bezeichnen möchte. Das heißt, wir haben als Deutschland, als Exportnation von der Globalisierung profitiert. Das waren zum Schluss, da war in dem Markt im gewissen Rahmen Rückenwind. Ich glaube, das Land hat natürlich auch teilweise von der Hartz-IV-Reform unter Gerhard Schröder sozusagen profitiert. Das hat damals die Anreizsysteme im Arbeitsmarkt so ein bisschen besser ausgerichtet. Die Frage ist halt nur, ob die Vergangenheit jetzt ein guter Schätzer für die Zukunft ist. Du hast angesprochen die Thematik, dass wir eigentlich ja einen Arbeitermangel haben. Aber wir haben immer noch eine Arbeitslosigkeit, ich glaube 5-6%. Du kennst die aktuellen Zahlen. Ich glaube, du postest genau. Immer sehr gut genau. Auf Twitter. Damit ist unsere Arbeitslosigkeit, glaube ich, doppelt so hoch wie Japan und die USA. Das heißt, wir haben eine sehr hohe natürliche Arbeitslosigkeitsrate. Das liegt natürlich an dem Sozialsystem, das liegt an falschen Anreizsystemen. Ich bin der Ansicht, dass das Bürgergeld nicht durchdacht ist. Das ist sozusagen eigentlich das falsche Anreizsystem, gerade für die aktuelle Zeit. Und ich glaube halt zu sagen, ja, den Franzosen und den Italienern geht es potenziell noch schlechter. Das ist meines Erachtens ein gefährliches Argument. Ja, das ist so ein bisschen sozusagen, ja, ich bin auf der Intensivstation und der Arzt sagt, mit ihrer Krebserkrankung haben sie eventuell noch eine Chance und sagt er zum anderen Patienten, sie sind in 3 Monaten tot. Also daher, das ist immer, ich glaube, wenn man in die USA fährt oder auch in andere asiatische Länder und sieht, was da passiert, dann ist das vielleicht der bessere Vergleichsmaßstab als Italien. Ja, und ich habe auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich glaube auch generell, Europa selbst nimmt sich noch als relevanter wahr, als Europa von außerhalb wahrgenommen wird. Ja, in den USA wird nicht über Europa geredet, sondern eigentlich über Asien. Und in anderen Ländern, in Südamerika, ist jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt auch nicht so relevant.
Klar, und das ist natürlich auch die geografische Nähe. Sag mal, was sagst du mir denn, Sven, wenn ich dir sage, der Krise wohnt doch auch immer sozusagen Veränderungsdruck, Transformationsdruck inne? Habe ich schön gesagt jetzt, ne?
Wunderbar.
Ja, absolut. Fast so ein bisschen lyrisch. Ja. Wir sehen das ja auch in Ansätzen, sehen wir das ja schon. Auch große deutsche Konzerne vermelden fast wöchentlich, wir haben unsere Energiekosten oder überhaupt unsere Energieaufwendungen um 80% reduziert oder sind dabei, das irgendwie bis Ende des Jahres zu schaffen oder bis Ende nächsten Jahres. Also man sieht da ja schon auch eine ökologische Transformation, die wir, wenn wir ehrlich sind, wenn das alles so weitergelaufen wäre mit dem russischen Gas, die hätten ja nicht annähernd so schnell hinbekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, sterben werden wir trotzdem, aber vielleicht, wenn wir es schaffen, stehen wir dann am Ende dieser Krise, wie lange sie auch immer dauert, besser da denn je, wettbewerbsfähiger.
Also ich glaube, dazu braucht es mehr Unternehmertum. Wenn man sich die aktuellen Zahlen für Unternehmensgründungen anschaut und sich die Staatsquote anschaut, macht mich das im Endeffekt nicht optimistisch. Ja, theoretisch könnte man ja argumentieren, es müsste jetzt wieder mehr Gründungen geben, aber das Gegenteil ist der Fall. Der Deutsche ist staatsgläubiger als jemals zuvor. Die Staatsquote steigt an. Mhm. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich großer Fan von Milton Friedman. Und der ist ja der größte Skeptiker der Staatsquote gewesen. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und man sieht, wie gesagt, keine Gründungen. Und also dementsprechend teile ich leider deinen Optimismus nicht.
Jetzt gab es ja von der Bundesregierung so eine Initiative für Startups, dann haben sich letztens die Startup-Gründer aber beschwert und haben gesagt, die geht gar nicht weit genug, beziehungsweise für uns wird wenig gemacht, für die angestammten Industrien wird viel gemacht. Was ist da deine Beobachtung?
Meine
Beobachtung. Weil du ja beides kennst, du kennst ja sowohl angestammtes Geschäft als auch Startups.
Ich finde es immer total problematisch, wenn Startups nach mehr Staat rufen. Das ist für mich im Endeffekt. Wer anfängt, nach mehr Staat zu rufen, hat Probleme in seinem Geschäftsmodell. Ich glaube, man sollte als Start-up sagen, wir brauchen Top-Bedingungen in Deutschland. Wir brauchen top ausgebildete Absolventen. Wir brauchen eine Top-Infrastruktur im Sinne von Glasfaser, aber auch im Sinne sozusagen von Verkehrsthemen. Wir brauchen ein Rechtssystem, wo man nicht 3 bis 4 Jahre auf ein Urteil warten muss. Wir brauchen ein Kartellamt, was Marktmissbrauch verhindert. Ja, wir müssen Start-ups da die Möglichkeit geben. Aber nach mehr Subventionen oder Steuergeschenken oder solchen Dingern zu schreien, das tun ja alle. Und das finde ich ja immer so schade.
Aber Mitarbeiterbeteiligung, das ist doch ein relevantes Thema. Also wenn ich jetzt Mitarbeiterbeteiligung bei einem Startup mache und will halt den Leuten Shares in Shares auszahlen, bin noch nicht gelistet, dann müssen die dafür ja schon eine Steuer bezahlen, obwohl sie eigentlich nur einen Anteil haben. Es fließt also von den Mitarbeitern Cash ab und sie haben aber gar nicht das Cash, weil sie noch nicht auscashen können oder vielleicht können sie es irgendwann mal. Und das hältst du für okay oder würdest du sagen, da muss was gemacht werden?
Die Diskussion wird unsauber geführt. Da betreibt der Startup-Verband, der de facto von VCs kontrolliert wird, wo irgendwie ein Risikokapitalgeber ist Vorsitzender des Startup-Verbandes. Das ist ja schon fast an Ironie nicht zu übertreffen. Letztendlich ist ESOP, sind Optionen nichts weiter als Einkommensersatz und sollten daher wie Einkommen besteuert werden. Wenn man möchte, als VC und als Gründer, dass die Mitarbeiter mit Optionen reicher werden, dann sollte man einfach mehr Optionen rausgeben und mehr Verwässerung akzeptieren. Letztendlich, das ist ja auch immer mein großer Vorwurf an manche börsennotierte Firmen, die dann irgendwie Restricted Stock Units, Optionen rausgeben und das Ganze dann sozusagen noch nicht mal, die machen das dann below the line. Das heißt, obwohl es Gehalt ersetzt, ja, wird es nicht als Gehaltskosten aufgeführt im EBITDA-Ermittlung. Der einzige Punkt ist die Frage, wann sollten Optionen versteuert werden? Und also sprich, sollte man halt natürlich kein Dry Income versteuern. Und dafür muss es Lösungen finden, aber es ist das einzige Argument, was es gibt. Hm. Ansonsten ersetzen Optionen Einkommen und sind daher wie Einkommen zu besteuern. Wir können generell darüber reden, welche Steuerquote wir in Deutschland haben sollen. Ja, ich bin ja für eine geringere Staatsquote, das würde auch in eine geringere Steuerquote resultieren. Aber wieder immer noch mal Ausnahmesachen zu machen, führt nur zu mehr Bürokratismus und zu ungewollten Konsequenzen. In der Sekunde, wo ich fordere, dass Optionen de facto gar nicht versteuert werden, obwohl sie einkommenssubstituierend wirken, führt es nur dazu, dass irgendwelche smarten Steueranwaltskanzleien das nutzen, um generell sozusagen Einkommensteuer zu umgehen. Und ich finde, das ist die vollkommen falsche Diskussion. Wir werden kein einziges Deep Tech Startup mehr sehen in Deutschland wegen der Diskussion, sondern wir brauchen mehr Top-Absolventen, bessere Bildung, ja, wir brauchen weniger Bürokratie. Das sind die Themen, die uns zurückhalten. Und da wird eine Scheindiskussion geführt. Da wollen einfach Venture Capitalist, wollen weniger Verwässerung auf Optionen haben und wollen daher de facto die Optionen nicht versteuert haben, damit sie dann den Mitarbeitern sagen können, ich gebe dir weniger Optionen, aber die haben einen positiven Steuereffekt.
Hm. Und wie willst du das mit den ESOPs so machen, dass nicht sofort die Steuer fällig wird, erst wenn sie ausgeübt werden? Oder was wäre da deine Lösung?
Korrekt, reines Zuflussprinzip, was ja eigentlich im privaten Bereich eh gilt. Also jetzt hier für die Hörer, wenn man eine private Steuererklärung macht, ist meistens der Zufluss entscheidend. Und wenn man jetzt für eine Firma sozusagen eine Steuererklärung macht, ist meistens der Leistungszeitraum entscheidend. Und die Lösung des Zuflusses ist die einfachste, was den ESOP angeht.
Okay, haben wir jetzt auch schon deine Lösung. Super, dann haben wir das Problem schon gelöst. Dann bist du ja, hast du eben schon angesprochen, Amerika, Milton Friedman Fan. Jetzt kommt wieder so ein Übergang der Hölle, sehe ich schon in Nando wieder.
Das war gar kein Übergang.
Wir haben jetzt in Amerika ja die Zwischenwahlen gehabt. Wir haben die Ankündigung von Trump gehabt, dass er nochmal antreten will. Jetzt fragen sich ja viele, was wird da auf uns zukommen und können wir uns auf Amerika noch verlassen bei unseren Exporten, bei unserem Handel, wenn in 2 Jahren wieder gewählt wird, der Präsident neu? Was ist, du hast ja selbst lange in Amerika gelebt, was ist so deine Idee, was uns da erwartet?
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump in 2 Jahren nochmal Präsident der USA wird, ist geringer, als es in den deutschen Medien jetzt in den letzten Wochen bespielt worden ist.
Bisher war es ja immer umgekehrt, wenn man ehrlich ist, ne? Das wurde ja immer praktisch ausgeschlossen gehalten und dann wurden wir immer alle überrascht. Deswegen bin ich da gefühlt immer so sehr skeptisch.
Ja, überrascht worden sind wir 2016.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, Midterms 2018, Präsidentenwahl 2020 und Midterms 2022 gab es jetzt keine Überraschung. Ich persönlich glaube, zum einen viele Kandidaten, die Donald Trump gepusht hat, auch gerade jetzt bei den Senatswahlen, da waren ja circa ein Drittel der Senatssitze sind ja gewählt worden, die haben halt im Endeffekt sind nicht gewählt worden. Es gab auch viele Kandidaten fürs Repräsentantenhaus, die von Trump unterstützt worden sind, sind auch nicht gewählt worden. Die Republikanische Partei ist da, glaube ich, skeptischer geworden, ob das Kingmaking von Donald Trump über die Primaries hinaus eine Wirkung hat. Des Weiteren ist natürlich der Gouverneur von Florida, DeSantis, wird ja von vielen Republikanern sozusagen da als Präsidentschaftskandidat präferiert. Und es scheint ja so, wenn man Fox, aber auch irgendwie Zeitungen aus dem, sag ich mal, Imperium von Robert Murdoch sich anschaut, dass auch die Murdochs sich eher sozusagen nicht weiter hinter Trump stellen, obwohl der ja für Fox News letztendlich sehr hohe Einschaltquoten gebracht hat und damit sehr gut monetarisiert hat. Aber da scheint sich eine Änderung heranzutun. Und ich glaube, alle drei Sachen zusammen, ja, ein starker Gegenkandidat, innerhalb der Partei weniger mediale Unterstützung und Punkt 3, auch der Ausgang der Wahlen lassen mich da skeptisch stimmen, ob er überhaupt die Primaries gewinnen kann. Der ist dann ja auch in 2 Jahren 78 Jahre alt. Aber natürlich, und das ist natürlich die große Unbekannte, Joe Biden, ich glaube, der ist jetzt 80 geworden, der ist in 2 Jahren 82, der wäre dann, wenn er wieder kandidiert, 82 bis 86. Und da bin ich schon gespannt, wer dann wirklich für die Demokraten antritt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Präsident Biden noch, sage ich mal, über die körperliche Fitness verfügt, in 2 Jahren nochmal zu kandidieren, um dann eine gesamte Amtsperiode durchzustehen. Das heißt, ich glaube, es läuft in den Primaries bei den Republikanern auf DeSantis versus Trump hinaus. Und dann ist ein bisschen die Frage, und das ist die große Unbekannte, gegen wen kandidiert der Sieger?
Da kristallisiert sich so niemand raus gerade, oder? Oder nehme ich das falsch wahr?
Korrekt. Also ich glaube, bei den Republikanern ist ja noch irgendwie, wird auch noch teilweise Mike Pence gehandelt, der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump. Aber bei den Demokraten, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die ist ja auch schon im letzten Wahlkampf angetreten gegen Joe Biden und hatte da. Der Wahlkampf ist nicht gut gemanagt worden von ihr. Und auch jetzt hat sie es bisher nicht geschafft, in ihrer aktuellen Rolle sich zu positionieren als sozusagen die automatische Nachfolgerin von Joe Biden. Und da glaube ich, viele Demokraten, dass das nicht klar ist, wer da Präsidentschaftskandidat für die Demokraten wird.
Und du hast da auch keine Idee, wer es werden könnte. Herr Buttigieg, der war ja auch mal im Gespräch, oder andere.
Also ja, ich glaube, Herr Buttigieg ist er jetzt Minister unter Joe Biden. Da ist auch, glaube ich, das Gefühl, dass der das auch noch nicht genutzt hat, um eine richtig große Plattform für sich zu bauen. Und so glaube ich halt, ich glaube, es braucht ja entweder diese große Bekanntheit à la Joe Biden, 8 Jahre Vizepräsident unter Barack Obama, oder es braucht halt einen Kandidaten wie Barack Obama, der dieses Charisma hat, das Storytelling, die Intelligenz und auch im Endeffekt keine Ausreißer sich geleistet hat. Und da ist so ein bisschen die Frage, gibt es den Barack Obama des Jahres, sage ich mal, 2024? Ja? Aber
ja, der Demokraten müsste sich eigentlich fast schon abzeichnen eigentlich, ne? Wenn es den denn gäbe, ne?
Der müsste sich abzeichnen und ich glaube, bisher haben die Demokraten ihn nicht gefunden.
Mhm. Holger, ich zeig dir jetzt mal, wie ein guter Übergang geht.
Ja.
Wir machen nämlich weiter bei Amerika. Was mich nochmal interessiert ist, das Verhältnis zu China. Welche Rolle spielt das? Und siehst du dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung, was ja jetzt sozusagen beim G20-Gipfel so ein bisschen gesprossen ist, siehst du das auch, dass es da eine Entspannung, eine Annäherung gibt? Und dann kommen wir nämlich, und das ist dann der Übergang, den kannst du selbst dann machen, Sven, auch zu den Kapitalmärkten, weil das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig für die Börsen, sozusagen dieses Verhältnis China-Amerika.
Ich glaube, die USA sehen halt China als den großen Konkurrenten an. Da gibt es dann halt im Endeffekt den Wettkampf um die Vormachtstellung in der Welt. Auf der anderen Seite, gegeben die Globalisierung, sind natürlich auch beide so ein bisschen auf gegeneinander angewiesen. Fällt mir halt unglaublich schwer zu sagen, ob diese Taiwan-Thematik, ich glaube, gelöst ist sie nicht, sie ist maximal aufgeschoben. Schwer vorherzusagen. Jetzt sagen die Chinesen auch, wir warten mal die Präsidentschaftswahlen ab in 2 Jahren. Kann ich nicht beurteilen. China ja weiterhin geprägt dieses Jahr durch diese Zero-Covid-Strategie.
Hm.
Teilweise auch durch den großen Parteitag. Ist ja jetzt nicht ganz so einfach zu lesen von außen. Ich glaube, die positive Sichtweise ist es, dass auch die Chinesen weiterhin Wachstum brauchen, dass das durch Welthandel für sie am einfachsten zu erzielen ist, dass die Bevölkerung Wohlstand möchte. Und das ist der positive Blick. Ich glaube, vom Welthandel profitieren alle, auch Deutschland natürlich insbesondere. Wir brauchen Globalisierung für Exporte. Deshalb kann ich persönlich nur die Daumen drücken, dass das zarte Pflänzchen Hoffnung, was da vielleicht am G20-Gipfel in Indonesien entstanden ist, dass das nachhaltig ist. Und ich kann nur hoffen, dass sozusagen da dieser Taiwan-Konflikt uns nicht auch noch in Anführungsstrichen droht. Ich glaube, das würde sowas wie Themen wie Chipkrise nach sich ziehen. Das würde wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr große Friktion zwischen den USA und China nach sich ziehen. Das würde für wahrscheinlich ja sehr viel makroökonomischen Gegenwind in Asien sorgen. Also daher ja, Daumen drücken, oder?
Hast du denn Aktien in China? Und dann kommen wir zu den Finanzmärkten. Jetzt so ein richtiger Billo-Übergang, ich weiß.
Nee, der war
schon. Ja, also ich merke schon hier, wir müssen am roten Faden arbeiten.
Genau. Ja, du bist ja der Stammgast. Du kannst demnächst den roten Faden, beim 5. Mal bringst du den roten Faden mit und wirst ihn dann immer wieder rausholen.
Ich hatte es ja schon mal hier, glaube ich, in der letzten Folge, dass ich relativ wenig Aktien habe, weil ich da auch jetzt nicht so die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Ich habe jetzt glücklicherweise halt keine chinesischen Aktien gehabt. Die sind ja, glaube ich, auch letztendlich der Politik so ein bisschen zum Opfer gefallen. Jetzt ist ja sogar die Frage, sind das Kaufkurse? Hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie die chinesische Regierung, was die für eine Perspektive haben darauf. Ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen, hätte ich die Glaskugel, was da mit Taiwan passiert, was die Einstellung ist zu ökonomischem Erfolg. Ja, ich glaube, es war auch bei der Regierung teilweise das Ziel zu sagen, die einzelnen Gründer, CEOs, Firmen, die dürfen nicht größer werden sozusagen als die Partei. Ja, hätte ich da eine Glaskugel, dann würde ich nicht Maschinensucher in Essen machen, sondern dann hätte ich irgendwo einen Hedgefonds.
Das stimmt. Aber trotzdem kannst du ja, du guckst ja die Börsenrallye wahrscheinlich auch an. Die ist ja angetrieben worden, vor allen Dingen, weil jetzt diese ja, Inflationsangst etwas gewichen ist. Und Amerika sieht man, da ist so das Hoch bei der Inflation überschritten. In Deutschland keimt jetzt die Hoffnung auf, dass es auch so ist. Die Notenbanken fangen jetzt schon an, etwas vorsichtiger zu sein. In Amerika nicht mehr ganz so hart vorzugehen und vielleicht nicht so weit die Zinsen anzuheben. Und auch in Europa hofft man das jetzt. Findest du das verfrüht und völlig unrealistisch oder kannst du dir vorstellen, dass wir doch wieder, dass das vielleicht, was Inflation anbetrifft, das Schlimmste hinter uns liegt?
Also ich glaube, du spielst auf diese 7,7% in den USA
an. Genau.
Die das dann an dem Tag zu einer riesigen Rallye geführt haben. Mhm.
Und seitdem läuft es ja trotzdem. Also wir haben ja seitdem, es gab ja keinen richtigen Rückschlag wieder. Es gab mal ein paar Tage, die nicht mehr ganz so blumig liefen. Aber seitdem ist ja irgendwie eine bessere Stimmung da insgesamt.
Ja. Ich habe in Bezug auf Europa und Deutschland, stelle ich mir halt zwei Fragen. Das eine ist die Lohnpreisspirale. Siehe Lohnabschlüsse bei der Lufthansa und so weiter.
Aber wir haben doch jetzt IG Metall gehabt, die waren doch gar nicht so schlecht. 5,2 2023, 3, irgendwas. Das ist ja eher ein Durchschnitt von 4,4%.
Durch die Sonderzahlung der 3.000 Euro. Also ist im Endeffekt das Instrument der Sonderzahlung genutzt worden, um dann die Lohnabschlüsse, das war ja auch der Grund der Regierung, zu sagen, wir erlauben die Einmalzahlungen steuerfrei, um einer Lohnpreisspirale im gewissen Rahmen entgegenzuwirken. Das ist meines Erachtens auch das richtige Instrument. Ich finde steuerfreie Zahlung immer gut, weil das senkt die Steuerquote. Also daher bin ich davon Fan. Auf der anderen Seite, du musst dir das vorstellen, hätten die USA noch einen schwachen Dollar gehabt, wäre die Inflation noch viel höher in den USA gewesen. Aber wir haben einen schwachen Euro und wir müssen Energie importieren und andere Sachen importieren. Das heißt, ich glaube, die Analogie zu den USA, die ist nicht 1:1 gegeben. Und daher, glaube ich, muss man nochmal die Inflationszahlen ein bisschen abwarten. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es bei euch war oder bei der Konkurrenz, also Medienkonkurrenz, irgendwas, ein Ökonom hat gesagt, in einem Jahr 2-3%. Da würde ich, wenn ich jetzt wetten würde, eher das drüber nehmen.
Ja, zumal die Kosten hier ja bei den Leuten erst ankommen. Und es ist ja nun mal Energie und Lebensmittel. Lebensmittel können sich natürlich ein bisschen abschwächen im nächsten Jahr womöglich, aber die Energiekosten, die kommen ja bei den Leuten so richtig jetzt
erst. Der Sommerfeld hat jetzt seine Erhöhung bekommen.
Genau, ab Januar. Und so geht's ja vielen. Ne? Also wir reden schon über den Energiepreisschock schon lange, aber so richtig da ist er jetzt, beziehungsweise erst in den nächsten Monaten.
Und ja, klar. Der ist natürlich jetzt letztendlich auch, gab es ja jetzt schon eine Energiepreisbremse, in dem die Regierung, der Staat, der Steuerzahler Uniper finanziert hat.
Ja,
Uniper genau. Hat dadurch im Endeffekt die Lieferverpflichtungen an Stadtwerke und Co. halten können. Die wiederum konnten dann die niedrigen Tarife an die Endkunden weiterfinanzieren. Das sind Effekte, die da ja zum Tragen gekommen sind. Da ist halt ein System, ja, wo letztendlich sind da Verluste verstaatlicht worden und Gewinne vorher sind privatisiert worden. Das hätten wir vor ein paar Jahren gedacht, das gibt es nur im Bankenwesen, aber es gibt es auch im Energiehandel. Und klar, das ist dann jetzt teilweise, werden jetzt laufen Tarife aus und dann gibt es die neuen Tarife, damit die neuen Ankündigungen, die Gaspreisbremse zieht halt ein bisschen später, die zieht ja auch nicht auf dem Niveau, wie es vorher war.
Ja, genau.
Das heißt, dass die Thematik verfügbares, freies Einkommen, müssen wir abwarten, was das dann teilweise für die Konsumentenzahlen heißt. Ich glaube, jetzt das Weihnachtsgeschäft gar nicht schlecht angelaufen. Ist so ein bisschen, wenn ich mit Leuten rede, höre ich teilweise, ja, lieber jetzt das Geld ausgeben, bevor es durch die Inflation nichts mehr wert ist. Das heißt sozusagen die Inflation wiederum als Konsumententreiber, in dem Fall wahrscheinlich sogar gut, ja, damit halt Strukturen wie der Handel, ich sage ja immer, dieser Corona-Schock, das ist schon hart problematisch, weil Wandel in Deutschland besser sozusagen nicht in dem Sprung von 0:1 oder 1:0 stattfindet, sondern eher eine Transitionsphase beinhaltet. Aber daher, nee, ich bin jetzt, was die Inflation angeht, noch nicht so optimistisch, dass die jetzt in einem Jahr weg ist.
Gibt es denn die 3.000 Euro bei euch?
Wir werden das Instrument natürlich auch nutzen, klar. Das ist ja immer sinnvoll, das zu nutzen, wenn man das brutto wie netto machen kann. Und natürlich hilft es natürlich auch da, halt die Lohnpreisspirale in Anführungsstrichen im gewissen Rahmen, ja, ich sage jetzt nicht zu stoppen, aber abzuschwächen, wie jetzt auch bei der, was du jetzt ja eingangs gesagt hast, ich glaube der Schnitt 3,x und 5,x und dann 4,x und natürlich nutzen wir das auch, ja, also ich glaube, ich habe mich bekannt zu einer geringeren Steuerquote und dann sollte man solche Instrumente auch nutzen.
Ist und ja du musst auch, glaub, es ja zahlen dann. Also ist ja, ja, aber es ist trotzdem so, du musst es ja zahlen. Ist ja nicht so, dass es irgendwie aus dem vom Himmel kommt. Also ich meine, das kommt ja aus deiner Lohnsumme nicht ewig. Nee. Es wird nicht,
du das musst ist, glaube ich, gesagt, du musst, naja, zum Schluss habe ich ja die, genau, gäbe es die 3.000 Euro nicht, hätten wir heute einen höheren Abschluss gesehen. Und analog ist das ja auch zu übertragen auf einen Arbeitgeber wie mich. Okay, ich kann klar. Halt sagen, ich erhöhe die Gehälter um 10%, um die Inflation auszugleichen. Hm. Oder ich sage, ich erhöhe die Gehälter um 5% und mache eine Einmalzahlung. Das ist ja auch die Stoßrichtung des Instrumentes.
Aber da muss man doch sagen, das ist doch das Instrument ganz gut. Da muss man jetzt mal einen Lob. Wir wollen mal einen Lob für die Regierung hören.
Ja, habe ich aber eben schon gesagt.
Ja. Das ist ja super.
Habe ich eben schon gesagt. Aber ich lobe das auch gerne zum zweiten Mal. Ja. Ich halte das Instrument für viel sinnvoller, weil wir ja auch über die Inflation ansonsten natürlich auch noch mal mehr Steuereinnahmen generieren, die eigentlich teilweise gar nicht gerechtfertigt sind. Im Endeffekt, additives Einkommen wird höher besteuert, aber das additive Einkommen ist ja real gar nicht additiv. Das heißt, die Steuerquote erhöht sich, obwohl der Reallohn gar nicht steigt. Und das ist ja ein Problem. Und mit dem Instrument wird dagegen gewirkt.
Jetzt bist du ein bisschen skeptischer für die Inflation. Was heißt denn das jetzt für dich, wenn du die Börsenrally siehst, wenn du auf einmal wieder siehst, dass die ganzen Bewertungen wieder nach oben gehen an den Public Markets? Hältst du das für übertrieben, die Euphorie auch für verfrüht und zu groß? Oder sagst du, nee, es gab vorher auch einen Ausverkauf, der war in meinen Augen übertrieben und deswegen wird jetzt wieder eine gewisse Normalisierung tritt ein?
Ich glaube, generell sehen wir an den Zahlen, dass natürlich viele Firmen in der Lage sind, die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Und dementsprechend da zumindest ein Werterhalt bleibt. Also wenn ich um 10% wachse bei 10% Inflation und mein Gewinn wächst auch um 10%, dann bin ich ja in real immerhin stabil. Und dann bin ich wahrscheinlich immer noch eine attraktive Anlage, komparativ, gerade wenn man sich die Bewertungen anschaut, im Sinne von was das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder was das EBIT-Multiple. Und daher kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ich glaube auch, dass, ja, ist ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen schon fast lustig, dass der Klimawandel uns vielleicht hilft, weil der Oktober war ja außergewöhnlich warm, auch der November ist sehr warm. Und dadurch, auf Deutschland bezogen jetzt, glaube ich, die Gefahr des Blackouts, die ist ja stark reduziert, weil wir einfach mit vollen Gasspeichern potenziell in den Dezember reingehen. Und wir natürlich auch neben der Reduzierung des Gasverbrauchs in der Industrie, darüber hatten wir eben geredet, ja auch bei den Privaten und natürlich auch sehr stark getrieben durchs Wetter, einen starken Rückgang sehen und das reduziert das Risiko des Blackouts. Die Atomkraftwerke werden immerhin bis Ende März betrieben, mindestens. Und das reduziert auch das Risiko des Strom-Blackouts. Und ich glaube, das Blackout-Risiko, was ja nochmal so ein Black Swan-Event gewesen wäre, das ist Status jetzt stark limitiert. Und du hast ja gerade gesagt, all in minus 0,3, minus 0,6%, ja angeblich auch real, also daher. Also negatives Wachstum real, was dann auch noch eher am oberen Ende der Erwartungen ist, also eher so Best Case als Worst Case. Und die Kombination aus beiden führt dazu, das begründet auch die Börsenrallye. Und dann noch die Inflationszahlen aus den USA, die erwarten lassen, dass die Fed die Zinsen nicht anzieht. Das führt wohl dazu, dass die EZB halt auch nicht gezwungen ist, die Zinsen anzuziehen. Das wiederum reduziert das Risiko, dass Italien hart gegen die Wand fährt. Und die Südländer kollabieren. Und daher haben wir halt in Summe, ein paar Worst Cases, zumindest zeitnah, reduziert. Kein Blackout. Italien fällt nicht um. Ja, es gibt keine Mega-Rezession. Und das erklärt natürlich auch im gewissen Rahmen die Rallye. So. Mhm.
Was würdest du denn jetzt kaufen, wenn du sagst ja immer, hast nicht so viele Aktien, aber wenn du jetzt das siehst, diese Risiken raus, was wäre so dein Impuls, wenn du sagst, oh, das schreit mich an, weil es billig ist? Es gibt ja viele diese exponentiellen Wachstumsunternehmen, die noch unprofitabel sind.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt auf die BASF-Aktie in den letzten Wochen.
Ich gucke für dich nach.
Die müsste angezogen haben, weil ja bei BASF immer die These war, dass wenn wir einen Gas-Blackout haben und Ludwigshafen davon betroffen ist, dann ist BASF erst recht davon betroffen. Aber wenn man sich anguckt, was da der Buchwert war, was der KGV war, was die Dividendenrendite war, dann war BASF ja eigentlich, irgendwie konnte man kaufen für 50 Cent auf dem Euro. Aber da gab es natürlich dann immer das Szenario, dass wenn es kein Gas mehr gibt und BASF nicht produzieren kann, dann helfen die auch die 50 Cent auf dem Euro nicht.
Stimmt. Jetzt, die hat schon 25% jetzt gemacht. Ich kann da mal gucken, das ist schon mal ganz okay. Ich kann dir mal sagen, was die Bewertung ist. Und du sagst uns, ob du BASF jetzt noch kaufen würdest. Das KGV ist immer noch bei 8 nur. Und die Dividendenrendite, auch das gucken wir schnell mal für dich nach. Die Dividendenrendite liegt bei 6,9. Wäre doch was, ja, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, da für BASF ist das, worüber ich mich, wo ich Bluthochdruck bekommen habe, ich,
ja,
liebe Hörer des Podcasts, meine anderen Podcasts sind auch teilweise bekannt für meinen Bluthochdruck.
Ja.
Wenn ich mich in Rage rede, ich möchte das nochmal entschuldigen hier,
ja,
das sind einfach Themen, die mich emotional berühren. Also, wenn wir das Angebotsproblem bei der Energie gelöst bekommen, wenn wir also glauben, dass die Ideologie aufhört, wer daran glaubt, dass die Atomkraftwerke länger laufen, wer daran glaubt, dass Fracking eine Option ist, der sollte BASF-Aktien kaufen.
Ja, aber das wird doch nicht passieren. Also keine BASF-Aktien kaufen, mal ganz ehrlich. Also eine Atomkraft oder eine AKW-Verlängerung.
Selbst die FDP sagt ja inzwischen
und das Fracking,
mehr,
davon redet ja fast schon gar keiner mehr. Also dann würde ich sagen, ist das eine klare Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung für BASF.
Naja, also eins ist klar.
Ja.
Ohne Gas in Deutschland hat BASF für die Standorte in Deutschland ein Problem.
Ja.
So, jetzt ist die Kernfrage. Ja, jetzt haben wir im nächsten Winter vielleicht mehr Flüssiggasterminals. Und dann ist immer die Frage, was heißt das für die Produktionskosten von BASF und Co.? Und dann ist die nächste Frage, können die Produktionskosten weitergegeben werden? Wenn letzteres mit Ja beantwortet werden kann, dann ist BASF sozusagen dann wahrscheinlich immer noch ein Kauf.
Ah, das ist die dritte Option. Das ist dann
aber die Option ist nicht
aber
so wahrscheinlich.
Aber die Energie ist halt teuer, die wir dann kriegen.
Das ist das Problem. Und das war, ich weiß nicht, haben die so viele, die sind ja bei Materialien, sind ja relativ innovativ. Haben die da viel Wettbewerb aus Asien? Oder können die,
naja, also
haben die Preissetzungsmacht? Du scheinst ja einen näheren Einblick zu haben. Also BASF, nee, scheint ja so ein persönlicher Sven-Schmidt-Liebhaber zu sein.
Ja, ich glaube, die wollen ja jetzt, das ist ja, glaube ich, die Diskussion im Vorstand, wo investiert man in neue Produktionsanlagen? Mhm. Und da haben die sich ja für China entschieden, was im Vorstand, glaube ich, kontrovers diskutiert wird. Aber der CEO ist davon ein Fan, weil er halt sagt, zum Schluss muss ich da produzieren, A, wo meine Energiekosten sozusagen, wo ich Sicherheit habe und B, wo meine Kunden sind.
Hat man das in China? Gut, weiß ich nicht.
So, klar, das ist natürlich ein Länderrisiko, was du dann hast. Zum Schluss, wenn du irgendwie 10 Milliarden irgendwie in Russland investiert hast, siehst du jetzt sozusagen im Jahre 2022 auch nicht gut aus.
Das stimmt.
Wie viel Überrendite man erzielen kann über den Bau und den Betrieb von Werken, also sage ich mal durch Exekutionskompetenz, ja, das ist, glaube ich, eine der Kernfragen. Und dann ist die Frage, wie viel Intellectual Property habe ich, um halt eine Überrendite zu erzielen? Ich glaube, wenn das bei BASF extensiv gegeben wäre, würden wir nicht über den KGV reden. Also daher, auf der anderen Seite, ja, die Räder hatten dann auch, ja, war ja jahrelang die Diskussion, werden Räder jemals wieder so viel Geld verdienen? Und die letzten 2-3 Jahre ist das Geld da ja irgendwie von allen Seiten reingeflossen.
Aber ist das immer noch, ist das immer noch ein Ding jetzt wert? Ist es nicht mehr, sind die Schiffahrtspreise nicht wieder nach unten gekommen?
Ja, die sind
nach
unten
gekommen. Hat sich das nicht schon wieder entspannt? Ja, das ist doch nicht mehr so.
Ja, aber ich sag immer noch, die sind immer noch auf einem Niveau, wo die Räder 2019 gesagt hätten, gib es mir.
Okay, ich guck mal.
Zumal die Aktien ja schon wieder krass zurückgekommen sind. Also,
stimmt, ich gucke mir Hapag-Lloyd an. 32% in diesem Jahr gefallen. KGV von, willst du es hören, Sven? KGV von 2.
Naja, gut.
Ja,
KGV
klar,
von 1,9. Jetzt gucke ich nochmal für dich, was die Dividendenrendite ist. Macht Hapag-Lloyd Dividendenrendite?
Klar. Ja, klar, der Kühne.
18,7, Alter, ich meine, da müssen wir doch sofort kaufen,
oder? Ja, das
wird
verzerrt. Das sind Gewinne, da hat der Chef doch gesagt, der CEO, das wird es nie wieder geben,
ja,
diese Gewinne.
Das ist ja im Endeffekt, das ist Merks, Harper, ja, die Kollegen da, der Kühne kann ja allein mit der Dividende,
ja,
könnte den HSV zum Konkurrenten von PSG plus Man City machen. Also eigentlich müsste jeder HSV-Fan sagen, nach dem Leiden in der zweiten Liga, Herr Kühne, wir geben Ihnen 100% des Vereines, aber Sie müssen sozusagen Ihre Dividende von diesem Jahr komplett in den HSV investieren. Und dann könnten wir drei auch sozusagen hier in diesem Podcast mit Pfeilen auf die Nationalmannschaft von Frankreich werfen, sagen, kaufen wir Benzema, der ist ein bisschen alt, aber sagen wir, nee, für 2 Jahre passt der noch, lass mal 100 Millionen an Real überweisen, der Herr Kühne zahlt, ist für ihn kein Problem.
Ich werde überhaupt nichts für den HSV kaufen, die können mit PSG und mit Real dann in die Bad Bank wandern.
Bad Bank, okay, Super League. Aber bevor die... bevor die Hörer sagen, ja, ob sie hier alles auf Aktien-Podcast sind oder im Kicker-Podcast sind. Ja.
Du hast damit angefangen wieder.
Du hast damit angefangen.
Ich bitte es zu entschuldigen.
Ja, okay, aber wir kommen zurück. Du hast jetzt ja gesagt, okay, wir hatten diese BASF, du bist ja als Digitalunternehmer bekannt. Jetzt gibt's ja auch Digitalaktien. Das ist wahrscheinlich auch was, was den Hörern näher liegt als jetzt eine Hapag-Lloyd oder eine BASF. Guck dich da irgendwas an und du sagst, hey, wir haben ja zum Beispiel gesehen, Zalando zuletzt ist mal eben binnen einer Woche 30% gestiegen oder andere Sachen sind gestiegen. Ist das jetzt was Nachhaltiges? Und du sagst so, also Europa ist führender E-Commerce, Klamottenhändler, Zalando, das ist immer noch günstig. Oder Tarek Müller ist jetzt mal eine Idee wert, About You. Oder sagst du, ne, das ist nix. Oder hast du noch andere Digitalaktien, die du vielleicht jetzt cool findest? Ja. Vielleicht eine SAP, die wo du sagst, jetzt haben wir auch mal eine Cloud-Aktie in Europa oder keine Ahnung was.
Ist SAP schon eine Cloud-Aktie oder ist es noch eine On-Premise-Aktie? Also On-Premise,
ja,
für
die Hörer, die sind ja gerade in der Transformation.
Installierte Software beim Kunden, und ich glaube, der Markt hat ja immer diese Cloud-Transition bei SAP als zu langsam empfunden.
Genau.
Und das hat ja in der Wahrnehmung SAP immer so ein bisschen Market Cap gekostet.
Ja, die ist auch nicht richtig gelaufen, nicht richtig gut. Die ist jetzt wert, also ich meine, ich könnte mal sagen, was die wert ist, das ist ein Trauerspiel. SAP ist wert 129 Milliarden. Immerhin, wenn Linde geht aus dem DAX, dann wären sie der größte DAX, das größte DAX, aber so richtig doll ist
also
es
die
nicht.
Frage, die Frage ist ja weiterhin, kaufe ich Aktien in Deutschland oder bin ich irgendwie besser aufgestellt, wenn ich irgendwie den Nasdaq kaufe?
Okay.
Und gibt da schon Argumente zu sagen, ich habe ja gerade darüber geredet, kriegen wir es in Deutschland wieder hin zu wachsen? Kriegen wir es in Deutschland hin, sozusagen das Energieproblem zu lösen? Ich glaube, wenn wir das nicht hinbekommen, zumindest eins von beiden, am besten natürlich beides, dann ist schon die Frage, ob ein Land wie die USA, die de facto energieunabhängig sind oder vielleicht sogar fast schon Nettoexporteur sind, ob das dann nicht die bessere Plattform ist, ja, aus vielerlei Gründen. Das ist die Frage, bin ich dann besser aufgestellt, amerikanische Tech-Aktien zu kaufen, die ja auch teilweise jetzt sehr konsequent Cost-Cutting betreiben, wo man sagen kann, da war vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, ist da vielleicht auch überinvestiert worden, immer mit der These, Kapital ist kostenlos und ich investiere in Cashflows, die in 30 Jahren sich sozusagen realisieren lassen, die dann halt de facto mit 0% abgezinst werden. Also die Fragestellung, wenn ich da mit Tech-Investoren rede für meinen DS Insider-Podcast, sind die noch weiterhin mehr bullish auf Nordamerika, weiterhin mehr bullish auf Asien als auf Europa und auch insbesondere mehr bullish als auf Deutschland. Das heißt, die Frage ist sozusagen nicht so sehr, halte ich jetzt Zalando oder About You für eine gute Investition, sondern ist die Frage, woran sollte man investieren? Ja, und jetzt sind die Aktien ja auch gestiegen, glaube ich, wir haben ja eben über die makroökonomischen Effekte geredet. In der Sekunde sieht nicht nach einem Blackout aus, teilweise sind Energiepreise gefallen, gibt die Gaspreisbremse, der Konsument ist wieder selbstbewusster, dadurch shoppt er wieder mehr, dadurch kann vielleicht der Worst Case für solche Anbieter, die gedacht haben, der Konsument gibt gar nichts mehr aus und die Lager sind voll, der ist so ein bisschen sozusagen unwahrscheinlicher geworden. Das hat die Zalando-Aktie angetrieben und das ist ja aktuell, was die Börsen treibt. Ich glaube, natürlich sind in der Korrektur Aktien sind teilweise alle gleich in Anführungsstrichen bestraft worden und sollten alle Aktien immer zeitgleich steigen und zeitgleich fallen, da gibt es auch Argumente, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist. Aber das gibt halt dieses Markt-Makroklima, was dann teilweise alle Aktien feiert und alle Aktien abstraft. Und wer dann in der Lage ist, halt selektives Stockpicking zu machen, dafür die Zeit hat, findet auch sozusagen das Selbstvertrauen hat, kann dann vielleicht auch gegenüber einem Indiz halt Überrenditen erzielen.
Immer fleißig alles auf Aktien hören, würde ich sagen.
Genau, das wäre eine Idee. Aber du hast jetzt nicht eine Aktie, die dich jetzt aus Amerika anschreit, wo du sagst, das wäre jetzt was. Ich weiß, du warst ja mal PayPal-Fan oder...
Ja, ich glaube, auch in Amazon war ja zeitweise, glaube ich, jetzt auch wieder gestiegen, aber die waren ja auch stark gefallen. Und ich persönlich fand dann Amazon relativ fair bewertet. Wenn man sich angeschaut hat, was ist wirklich deren Innenumsatz, wie wachsen die, wie sind die aufgestellt und was war der Multiple auf den Innenumsatz, da fand ich jetzt Amazon schon komparativ zu anderen Firmen sehr fair bewertet.
Okay, ich kann dir nochmal sagen, wie viel sie jetzt wert sind. Noch nicht mal mehr eine Billion. 959 Milliarden nur noch, also Das ist relativ
korrekt. Schnapper. Wenn du dir anguckst, was macht deren Cloud Computing für Umsätze? Und viele Umsätze, die jetzt auch im Kerngeschäft machen, sind halt Werbeumsätze. Das ist de facto 100% Marge. Mhm. Das sind Umsätze vom Marktplatz, wo sie keinen eigenen Handel betreiben, ist das Marktplatzgeschäft halt mega profitabel. Dann haben sie halt die prallen Subskriptionsumsätze. Ja, da investieren sie halt natürlich brutal in Content. Also ob jetzt sowas wie Herr der Ringe sich wirklich lohnt, das kann man wahrscheinlich in einem separaten Podcast anhand von Kennziffern sehr kontrovers, sehr, sehr intensiv diskutieren. Mhm. Aber es sind ja letztendlich, hast du Cloud hochprofitabel, Standalone gesehen, Werbung hochprofitabel, Standalone gesehen, Marktplatzgeschäft hochprofitabel und Prime immerhin, glaube ich, sehr viel Marktmacht. Das ist jetzt die Preise erhöht worden und abgestraft halt worden für natürlich die steigenden Kosten, also die Inflation, die sie nicht eins zu eins weitergeben konnten und abgestraft worden dafür, dass sie halt durch die Konsumentenzurückhaltung, inflationsgetrieben halt, dann nicht so stark gewachsen sind. Aber das ist eine Aktie, die ich auf dem Niveau jetzt eher kaufen würde, als zu verkaufen.
Vielleicht an dich ja nochmal die Frage dann in dem Zusammenhang. Wir haben ja sehr viel über Big Tech die letzten Wochen diskutiert. Wer glaubst du, bleibt von Big Tech übrig, wenn wir so die klassischen 5, 6 Kandidaten dort immer hatten? Amazon entnehme ich jetzt deinen Worten ziemlich sicher. Wer glaubst du, bleibt in dieser Gruppe, sag ich mal, und wer eher nicht?
Ich glaube, die einfache Antwort ist zum einen Google, ja, weil zum Schluss, wo ist das Alternativprodukt zur Suche? Da ist das beste Produkt. Ich glaube persönlich hier, falls irgendjemand von irgendeinem Kartellamt zuhört, ich persönlich finde die Marktmacht von Google problematisch und was ich total überhaupt nicht verstehen kann, ist es, würde Google jetzt morgen sagen, sie kaufen Apple, dann würden alle Kartellämter der Welt schreien, nein, nein, nein. Aber dass Google Apple die Suche abgekauft hat, um so bei der mobilen Suche per Definition ein Monopol zu haben, weil wenn man die iOS-Suche kontrolliert und natürlich die Android-Suche kontrolliert, dann hat man da ja Monopol. Das geht scheinbar. Apple lässt sich das fürstlich bezahlen. Dadurch hat Apple keinen Anreiz, eine eigene Suche zu entwickeln. Also nicht nur, dass da ein Monopol entsteht, es entsteht auch nochmal ein negativer Anreiz für Apple, in die Suche einzusteigen. Ja, ich persönlich finde das ein Skandal. Ja, ich würde gerne mal die internen Dokumente, die Strategieunterlagen von Google sehen, ja, was sie sich da entschieden haben. Wahrscheinlich heißt es, wenn Apple 80% Cut will von den Werbeeinnahmen, dann zahlen wir das. Denn A, haben wir noch 20% Marge, B, haben wir ein mobiles Monopol und C, verhindern wir, dass Apple eine eigene Suche macht. Und dieses Dokument, das hätte ich gerne mal. Und da denke ich mir mal, in Mountain View mal ja, so eine extensive Hausdurchsuchung, ja, und die Handys, ja, von den Beteiligten mal beschlagnahmen, um zu gucken, was da kommuniziert worden ist. Das würde mich schon interessieren. Aber da ja jeder wegguckt, bleibt natürlich auch Google da sehr in einer sehr guten Position. Apple schafft es ja scheinbar auch, wirklich eine Konsumentenmarke mit einer Markenstärke zu sein. Ich finde, da ist jetzt wenig Innovation, aber ich bin jetzt auch wechselunwillig zu sagen, ja, wechsle ich jetzt irgendwie von einem Apple iPhone zu einem Android-Handy, ist ja auch ein Duopol, wo die sich alle sehr bequem drin gemacht haben. Ja, und daher glaube ich, wenig Apple überraschend.
Auch. Haben wir also Apple, wir haben Google, wir haben Amazon. Hast du noch, was sagst du zu Meta? Vielleicht hast du da eine andere, vielleicht hast du die Vorstellung, dass du mal im Metaverse irgendwann, dass
wir alle ich glaube null ans Metaverse. Ja, null. Ich bin da wahrscheinlich einer der größten Skeptiker. Ich habe mal, bevor ich Maschinensucher gemacht habe, da war ich ja beim VC und da gab es ja auch Portfoliofirmen, da gab es ja auch schon, da sind ja Firmen subventioniert worden von Meta, um das zu machen. Das ist schon irgendwie xxx Jahre her und seitdem ist nichts passiert. Ja, und diese These, dass die Leute alle im Metaverse ihre Zeit verbringen wollen, die ist ja, glaube ich, in dem Sommer ja total widerlegt worden. Waren ja alle draußen und keiner hatte irgendwelche komischen Brillen auf. Und also dementsprechend, ich finde Instagram, ja, WhatsApp ganz stark, aber Metaverse bin ich skeptisch. Und da gibt es ja auch diese diversen Diskussionen von Investoren, die halt sagen, Mark Zuckerberg, bitte schraub die Kosten runter, bitte schraub die Investitionen des Metaverse runter. Mal schauen, aber da bin ich sicherlich am skeptischsten, aber das ist ja auch keine Neuigkeit. Der Markt hat das ja schon vorweggenommen bei der Bewertung von Facebook und Microsoft. Ich bin ja mit Maschinensucher da Kunde bei Microsoft und darf ich nicht laut sagen, aber die haben natürlich schon eine sehr hohe Preismacht. Also daher Microsoft, Google, Apple und Amazon.
Die haben selbst euch in der Hand, ja?
Die haben selbst mich in der Hand, ja. Und es ist mir, also die erhöhen dann einfach den Preis für ihre Subskription für Office und Co. Und dann kann ich einmal kotzen, aber nichts machen.
Okay. Okay, dann haben wir das auch.
Ja, das ist immer gut, diese Augenzeugenberichte von der Basis.
Das ist sehr schön. Jetzt müssen natürlich, du warst ja auch immer ein Krypto-Skeptiker, vielleicht noch ein Wort zu Krypto, bevor wir dann noch zu den Startups kurz kommen. Sag noch eine Sache, was du bei Krypto gerade siehst. Da soll ja heute das Video rauskommen mit, ja, du weißt schon welches.
Ganz klar. Wenn doch einer dieser Krypto-Jünger mir irgendwas von dezentral, ohne Regulierung und Co. erzählt, dann sage ich dem, ohne Regulierung und ohne jemanden, der dafür irgendwie hat, ja, die ganzen 10 Milliarden, die da aus den FTX-Account, also nur mal für den Hörer, so eine Börse ist per Definition, wenn man keinen Scheiß macht und nicht kriminell ist, druckt die Kohle. Also das Kerngeschäft von FTX hätte eigentlich Kohle drucken müssen, und der Typ hätte irgendwie sich ohne Ende Häuser auf den Bahamas kaufen können. Stattdessen
hat er ja auch gemacht, die Häuser gibt's.
Die Häuser gibt's, ja, aber die Kohle hat er sozusagen eher von seinen Kunden genommen. Also anders, der 10 Milliarden Kundengelder missbraucht. Das ist irgendwie einer der größten Diebstähle aller Zeiten, ja. Und Sequoia, die waren da investiert. Der einer der angeblich weltweit besten VCs, ja, da sieht man auch, Gier und Angst führen zu Fehlern und Sequoia gierig, gierig, gierig.
Okay, gierig, gierig.
Das heißt keine Empfehlung für Krypto.
Nein, aber wenn du jetzt, wenn wir bei Sequoia sind, jetzt kommen wir wieder zu einem der Übergänge, auch bei anderen Private Companies. Da scheint ja auch nicht überall immer Due Diligence gemacht worden zu sein. Da scheint die Bewertung auch einigermaßen zu hoch in vielen Fällen gewesen zu sein. Du bist ja auch ein großer Kenner dieser Szene und bist auch ein großer Kritiker teilweise, was einzelne Unicorns anbetrifft. Wo würdest du da sehen, wo wir bei der Neubewertung dieser Private Companies angekommen sind und wie viel müssten noch weg insgesamt?
Naja, diese Private Companies, die ja viele ihre Bewertungen im letzten Jahr bekommen haben, also in dem Jahr, wo irgendwie alles ging. Die haben ja das Investieren in private Firmen, da haben dann irgendwie oftmals alle Leute ein Interesse, dass die Bewertungen auf dem Papier hoch bleiben. Die Fonds, weil sie das nicht runterwerten wollen, das ist dann fürs zukünftige Fundraising schwieriger. Die Gründer, weil wenn ein Downround kommt, dann muss man die Optionen neu bepreisen, dann hat man eventuell, gibt es auch irgendwie Regeln, dass man Investoren kompensieren muss. Also sitzen da alle im Schlauchboot und hoffen irgendwie auf das Wunder, dass die Bewertungen wieder da sein werden, wo sie 2021 waren. Ja, und keiner traut sich, die Wahrheit auszusprechen. Und
jetzt kannst du es machen. Jetzt könntest du hingehen und sagen, der Kaiser hat keine Kleider. Du sitzt ja nicht im Boot. Du guckst ja von draußen.
Ich muss sagen, man darf ja nicht sich selbst immer loben. Ja, aber jetzt bei Krypto und Quick Commerce.
Da warst du richtig, ja, dass es war.
Da lag ich auf keinen Fall falsch. Ja, ja. Gorillas, ja, ist kein Unicorn mehr. Die anderen beiden vermeintlichen Quick Commerce Unicorns aus Deutschland, Flink und Joker, sind auch keine Unicorns mehr. Vielleicht noch auf dem Papier, aber in der Realität wären die an der Börse, wären sie keine Unicorns mehr.
Okay. Oh, jetzt geht's weiter. Die
Tier, das sind diese
Roller.
Diese Elektroroller, die manche Investoren mit Deep Tech verwechselt haben. Das ist halt im Endeffekt so, wenn ihr mal demnächst für die Hörer Timmendorfer Strand, ihr fahrt in Urlaub und ihr mietet euch ein Fahrrad. Oh. Ist das Deep Tech? Leute, werdet mal wach. Ja, das ist irgendwie Oldschool-Fahrradverleih über perfektes Storytelling als Deep Tech verkauft.
Ey, das ist ja Elektromobilität.
Das Problem
ist Mikromobilität und damit wären wir viel umweltfreundlicher. Jetzt sagen wir nicht so.
Das Problem ist
hier.
Von Tier, das Bird, das große Vorbild, ist ja über ein Speck. Speck, glaube ich, das Unwort des Jahres 2022. Auch ja. Da lag ich richtig, alle guten Dinge sind drei. Bird ist ja, glaube ich, irgendwie. Haben die überhaupt noch eine Bewertung im zweistelligen Bereich? Ich glaube ja. Zweistellig sind sie noch wert. Zweistellig nicht Milliarden, zweistellig Millionen. Das
68 Millionen. Ich gucke für dich nach 68 Millionen.
Das ist der Peer von Tier. So, ja. Jetzt musst du fundraisen als Tier, weil du angeblich immer noch Cashflow-negativ bist. Du bist also nach dem Traumsommer aller Mobilitätsanbieter. Denn wenn nicht Roller fahren, wenn nicht in diesem Sommer, brauchst du wieder Geld und Bird ist dein Comparable. Dann legst du dich gehackt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Keine Ahnung. Tier 2 Milliarden auf dem Papierwert spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da glaubt niemand dran, dass die 2 Milliarden wert sind. Punkt. Das nächste Unicorn, was kein Unicorn mehr ist. Dann die Lachnummer des Jahres. Infarm. Infarm ist ja eh diese Witzfirma. Ja, die sagt im Endeffekt, wir züchten keine Minze mehr auf dem Feld mit dem Sonnenenergie, sondern wir machen das sozusagen im Gewächshaus, im Supermarkt, haben riesige Tech-Kosten und haben riesige Energiekosten und müssen das noch vorfinanzieren. Jetzt haben wir noch riesige Zinskosten, wenn der Hörer das hört. Und dann noch Produkte, die sehr teuer sind. Die haben ja jetzt gesagt, wir machen kaum Umsatz und hohe Verluste. Aber wir waren ja auch mal Unicorn und wir wollen Unicorn bleiben. Also was verkünden wir? Wir machen jetzt in Cannabis. Immer, wenn Startups sagen, wir machen jetzt in Cannabis, NFTs, Krypto oder Blockchain, dann weiß man als Investor, das Bestandsgeschäft ist sicherlich keine Milliarde mehr wert. Das heißt, auch Infarm ist kein Unicorn mehr. Und jetzt kommen wir zum nächsten Firma, passend zur WM, OneFootball. Hat der gesagt, wir sind Unicorn, wir machen jetzt mit Dapper Labs in NFTs. Problem ist nur, NFTs sind nicht mehr so geil ein halbes Jahr später. Auch die sind für mich kein Unicorn mehr. Das heißt, Quick Commerce, danke, tschüss. Ja, irgendwie Minze züchten in Supermärkten. Für mich war das eh Maschinenbau und kein Tech. Ja, OneFootball, der NFT-Hype ist weg. Das sind nur die ersten Firmen. Ja, auch so ein Schoko, das ist irgendwie, der Gastronom bestellt über Schoko die Lebensmittel. Und Schoko hat nie monetarisiert, dadurch stark gewachsen, weil alle sagten, geil, der Gastronom sagt, kostet mich nichts. Der Großhändler sagt, war kostenlos. Und der VC hat gesagt, wir finanzieren die Zukunft. Die Zukunft ist halt jetzt nicht mehr ganz so attraktiv durch die umgekehrte Zinskurve. Das heißt, auch Schoko ist für mich kein Unicorn mehr. Ich könnte jetzt hier irgendwie durchgehen.
Komm, wir wollen Flix. Flix ist aber noch eins, oder?
Flix ist eins, korrekt. Das ist ein Asset-Light-Marketplace. Das einzige Problem von Flix ist so ein bisschen das 49-Euro-Ticket. Ja, das ist sicherlich auch nicht fair. Da greift der Staat in den Markt ein, hätte meines Erachtens die Busunternehmer mitnehmen sollen. Das ist ja auch wieder die ungewollten Konsequenzen des Markteingriffes durch den Staat. Ja, aber trotzdem, Flix ist eine gute Firma. Das ist ein Asset-Light-Marktplatz, der vertikal integriert ist mit einem Top-Team. Die sind noch Unicorn.
Und Get Your Guide.
Get Your Guide. Es gibt ja, glaube ich, so im Travel-Bereich auch Omio. Ja. Omio hätte nie Unicorn werden können. Ja. Die haben ja im Endeffekt nur irgendwie, glaube ich, Google-Arbitrage auf Longtail-asiatische Reisende nach Deutschland gemacht. Omio hat irgendwie von dem Unicorn so viel zu tun wie ich mit Mode und Musik. Aber Get Your Guide, die hatten ein gutes Jahr. Da ist ja auch schon viel Geld investiert worden. Die dürfen noch Unicorn sein.
Okay. Was haben wir noch? Mambu, Solaris?
Mambu ist letztendlich ist ein Softwareanbieter, Enterprise-Software für Banken. Ja, die sind weiter Unicorn. Solaris, natürlich irgendwie viel Gegenwind. Die haben da so ein bisschen Probleme mit ihrer Trennung, BaFin-Regulation. Ich verleihe meine Banklizenz an Dritte. Da ist immer die Frage, ob die Entbündlung, ja, das hat man ja gesehen, da ist ja so eine Kryptobank an die Wand gefahren. Das hat der Solaris-Bank nicht gut getan. Ich glaube trotzdem noch an das Modell, aber die müssen ein bisschen mehr auf Compliance achten. Die sind gerade noch Unicorn.
Und SumUp, das kommt SumUp doch auf jeden Fall.
SumUp habe ich ja gesagt. Nein,
das sind die mit den kleinen bezahlt.
Ja, da habe ich ja sogar, da würde ich rein investieren. Ja, die sind irgendwie 8 Milliarden wert. Die sind eher auf dem Weg zum Dekakorn als auf dem Weg zum Nicht-Unicorn.
Okay. Sonst noch irgendeiner in Deutschland, den du noch.
Was ist Celonis? Sind die immer noch Dekakorn?
Ja, sind die Dekakorn. Weil Personio und Celonis, musste ich halt fragen, die sind klare Unicorns, sind das echte Deca-Corns, die Multiples für Enterprise Software sind runtergegangen, die beiden sind noch mit sehr hohen Multiples bewertet, das heißt, liebe Hörer, die müssen jetzt 3-4 Jahre in ihre Bewertung reinwachsen, aber das sind Top-Firmen. Also daher sind die Deca-Corns, ich weiß nicht, sind die Unicorns, klar.
Klar.
So, jetzt nur noch VFox, das ist doch der Sponsor von Union Berlin.
Oh ja, das wäre eine super Klammer, dann hätten wir den Schluss zum Fußball.
Ja, siehst du. Ich sag jetzt mal hier,
wenn das schon so losgeht, da wissen wir jetzt schon, Achtung, Hörer.
Jetzt kommt der Klartext.
Also, ich hätte jetzt gesagt, ich habe als erster gesagt in Deutschland, ich glaube nicht an Gorillas. Ja. Und ich sage hier, ich glaube null an WeFox. Ich glaube, okay. WeFox hat es geschafft, über geiles Storytelling so zu tun, als würden sie Versicherungen neu erfinden. Letztendlich ist das ein normaler Versicherungsanbieter mit Maklervertrieb, mit einer zu hohen Kostenquote, allein schon bei den Schäden, mit einem viel zu großen Overhead, die mit einer schwachen Marke antreten in einem Markt, wo es sehr starke Marken gibt. Ein Markt, der überhaupt hyperkompetitiv ist in Deutschland, wo man sich fragen muss, warum braucht es eigentlich sozusagen einen neuen Anbieter, der eigentlich nichts neu macht? Daher WeFox mit 4,5 Milliarden. Ich sage, WeFox ist kein Unicorn mehr.
Boah, das war wie so ein Plädoyer, als ob du dich hingestellt hättest auf den Marktplatz und geschrien hättest.
Jetzt du siehst ja auch, da kann ich mich ja auch auf den Punkt äußern, ja. Weil das ist sozusagen mein Home-Turf.
Ja, wunderbar.
Er ist auch schon wieder ganz schön.
Bist du richtig in Stimmung? Und wer jetzt diese Stimmung jeden Tag haben will? Ich habe ja gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, du suchst einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin als persönlichen Assistenten. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, A, hast du es schon gefunden? Und B, was muss er mitbringen? Und C, sollen natürlich die Leute, die hier zuhören, auch einen Vorteil haben. Welche Fragen werden die von dir gestellt bekommen?
Ja, also wir als Maschinenseeker Group wachsen dieses Jahr über 30% organisch, das heißt sogar real über 20% Wachstum. Dafür suchen wir halt Top-Mitarbeiter, bieten Top-Arbeitsbedingungen. Also wer jetzt sagt, er hat genug von seiner Frau oder genug von seinem Mann oder genug von seinen Hunden oder genug von seinen Katzen, der will raus aus seiner privaten Wohnung, der kann bei uns im Office arbeiten.
Er muss in Essen arbeiten, das muss man dazu sagen. Also er muss in Essen arbeiten.
In Essen arbeiten, ja. Ich glaube, du sitzt in Berlin, ja, das ist natürlich irgendwie der Berliner Snob, guckt so ein bisschen auf Essen herab, das ist mir schon transparent, ja. Die Hamburger Snobs gucken auch auf Essen herab, aber dafür sind die Mieten in Essen noch bezahlbar und es gibt auch noch sehr viel Wohnraum. Ich finde ja auch, Essen hat auch schöne Seiten, Bredeney, ja, gibt's ganz tolle Seen. Also daher, das Städtemarketing ist nicht ganz so gut. Ich finde das sehr faszinierend. Berlin ist Failed State. Ich glaube, ihr müsst die Wahlen der letzten 20 Jahre wiederholen.
Wir sind Failed State. Wir haben versucht, für meinen Sohn ein polizeiliches Führungszeugnis zu bekommen und normalerweise soll das 2 Wochen dauern. Es ist nach 4 Wochen, aber nur nach persönlicher Sache hat es geklappt. Also diese Stadt ist wirklich fehlt. Da muss ich dir recht
geben. Und man muss auch sagen, in Essen sind ja auch noch ganz viele Städte in der Nähe. Also da kann man ja...
Absolut. Also das heißt, wer jetzt sagt, er will in Essen nicht wohnen, kann in Düsseldorf wohnen, pendelt gegen den Verkehr von Düsseldorf nach Essen schneller, als es in Berlin von Mitte zum Kurfürstendamm geht. Ja. Okay. Und ich will gar nicht darüber reden, von Potsdam sozusagen nach Berlin-Mitte. Da kannst du in der Zwischenzeit kann ich Termine in Köln, Duisburg, Bochum, Essen und Co. parallel machen, ja?
Zumindest wenn du ein Auto fährst, du kannst auch mit dem Regionalexpress fahren. Das würde ich jetzt noch als Idee dazugeben. Aber jetzt musst du trotzdem sagen, du hast ja persönlichen Assistenten oder Assistentin ausgelobt. Und das ist doch der Job, den alle haben wollen. Hören die Leute, ich weiß nicht, bist du so ein Chef, du bist ja jemand auch, der dann sagt, wie Fox ist Mist? Und bist du da auch manchmal aufbrausend? Also muss man mit einem Choleriker-Chef sich abgeben? Wenn was nicht richtig gut läuft?
Wir müssen jetzt mal wissen, ehrlich gesagt, ich als Chef bin, glaube ich, einfach sehr zahlengetrieben. Wir als Firma sind halt sehr kennzifferngetrieben und versuchen sehr unternehmerisch zu sein und immer zu gucken, was ist Kosten, was ist Nutzen. Das heißt, wir sind mit 52 Leuten eine sehr kleine Firma, insbesondere für unseren Umsatz und für die Relevanz am Markt, und versuchen einfach Politik und Bürokratie aus der Firma rauszuhalten. Ja? Also ich versuche die Firma so zu führen, wie ich es mir wünschen würde, wie ein Staat geführt wird. Indem man halt die Ineffizienzen halt nicht zulässt und sich auf die Kernkompetenzen fokussiert. Und das heißt halt zum Schluss eine Kultur, wo wir einfach versuchen, keine PowerPoint-Präsentationen, wenig Meetings, keine großen Word-Dokumente, sondern einfach zu sagen, was ist unsere Kernkompetenz und auf die fokussieren wir uns und was zahlt darauf ein und was ist Kosten, was ist Nutzen und sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und die Assistenzrolle, das habe ich ja gesagt auf LinkedIn, ich bin jetzt irgendwie mein Leben lang ohne Assistentin ausgekommen und merke halt gerade, wie ich am Anschlag bin, gerade wenn ich noch irgendwie fast 2 Stunden so einen Weltpodcast aufnehmen darf. Und jetzt brauchst du eine Assistentenstelle. Also ich sag mal so, wer wahrscheinlich schon mal geschliffen worden ist, keine Ahnung, als Großkanzleiassistentin von so einem Freshfields oder Hengeler Müller Partner oder so einem McKinsey Director geschliffen worden ist, ich glaube, das ist dann bei uns schon fast irgendwie Wattebällchen werfen komparativ. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer wahrscheinlich irgendwie schon mal Assistent von so einem Springer-Vorstand war, der glaubt, irgendwie bei uns ist Urlaub angesagt.
Also soll daher, es geben, solche Leute. Ja,
solche Leute, also das ist bei uns eine 38,5-Stunden-Woche, also alles sehr, sehr zivil. Wir sind als Marktführer, haben wir zwar viel Wettbewerb, aber wir sind jetzt sozusagen nicht im Sprint, ja, wie andere Startups, die jetzt sagen, ich habe jetzt 2 Jahre lang Zeit, irgendwas zu machen. Und,
also du kriegst sonntags keinen Anruf und dann heißt es so, oh Mann, ich muss hier wieder einen OMR-Podcast aufnehmen, jetzt musst du mir ein paar Bullet Points machen, deine Assistentin nicht machen. Hast du wirklich richtige, was muss er oder sie mitbringen? Hast du schon so ein bisschen gesagt, wahrscheinlich ein bisschen schnell im Kopf sein, weil so ein Schmidt.
Schnell im Kopf sein, gewissen Rahmen, zahlenaffin, das ist schon wichtig.
Ja, zahlenaffin, schnell im Kopf. Was muss man noch für Nehmerqualitäten haben? Was hast du für Schrullen, die man ertragen muss?
Dass man mir sehr charmant auf den Kopf hauen muss, wenn ich wieder versuche, Sachen, auf die ich keine Lust habe, auf die lange Bank zu schieben, aber man weiß, dass die erledigt werden müssen. Muss es halt mit Schirm, Charme und Melone.
Also muss Prokrastination man dann, muss man bekämpfen können. Okay, das haben wir auch verstanden. Was gibt's noch?
Ja, ich glaube, Englisch, Deutsch muss man beides gut sprechen. Okay, ich glaube, also es ist halt einfach so, dass in unserem Markt viele unserer Kunden sind halt sozusagen, sprechen kein Deutsch, da muss man mit denen auch Englisch kommunizieren können. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, englische Sprachkenntnisse sind wichtig. Und wir als Firma ist Deutsch erste Sprache. Das heißt, man muss auch Deutsch fließend sprechen können. Also das sind sicherlich
Im Ruhrpott nicht so selbstverständlich ist.
Das stimmt, da spricht man komisches Deutsch.
Boah, also das ist schon Wahnsinn. Also diese Arroganz hier aus Berlin, ja.
Du, in Berlin kann man auch kein Deutsch sprechen, das ist
ja,
auch klar.
Aber jetzt hier
wird der Ruhrpott. Aber ich als Mecklenburger hier, kann ja wohl sagen, wir sind Hochdeutsch, sozusagen Hochdeutsche
Region. Aber also es ist ja hier ein Wahnsinn.
Ich als Sachse sowieso. Jetzt müssen wir noch wissen, welche Frage wird er oder sie gestellt bekommen? Was ist so für dich die zentrale Frage, wo du bei der Kandidatin oder bei dem Kandidaten feststellst, der ist es oder ist es nicht?
Ich glaube generell, jetzt unabhängig von der Rolle, ich finde es teilweise suboptimal, dass wenn Kandidaten nicht gut vorbereitet sind. Also so wie ich, wenn ich irgendwie mit einem Kunden spreche, gucke ich vorher ins CRM, ich gucke in die Bundesanzeige, ich gucke mir dessen Homepage an, ich stelle mir die Frage sozusagen, wie kann ich dem helfen und dafür muss ich auch vorbereitet sein.
Oh fuck, muss die ganzen Schmidt-Podcasts mehr anhören?
Und nee, natürlich nicht, ja. Dafür gibt es auch zu viele, ja. Aber zumindest mal auf LinkedIn, auf mein Profil geguckt zu haben, mal meine Person gegoogelt zu haben, das sage ich immer allen Bewerbern. Und wir teilen Bewerbern immer mit, wir haben mindestens 3 persönliche Gespräche, vorher mindestens 2 Telefonate. Und wenn ein Bewerber halt von uns gesagt bekommt, du sprichst mit 3 Leuten, und wir hatten noch mal einen Bewerber von dieser Düsseldorfer Medienfirma, die auch irgendwie da, Handelsblatt heißt die, glaube ich, und der war jetzt sozusagen, der hatte jetzt keinen der 3 Gesprächspartner auch nur gegoogelt und wollte bei uns im Vertriebsbereich arbeiten und hat dann gesagt, er wollte unvoreingenommen ins Gespräch gehen. Und dann habe ich gesagt, zwischen unvoreingenommen und unvorbereitet, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Und unvorbereitet als Sales-Mitarbeiter in so ein Gespräch zu gehen mit mir, das finde ich jetzt nicht so gut betreffend meine Zeit. Und habe dann gesagt, dass er sicherlich besser weiter bei dieser Firma mit dem H am Anfang in Düsseldorf arbeitet, weil das scheinbar da toleriert wird, bei uns wird es nicht so sehr toleriert.
Da ist man unvoreingenommen gegenüber den Sachen und berichtet, was ist. Das kennt man ja im Journalismus. Aber jetzt wollen wir noch eine Frage.
Ich würde sagen, unvoreingenommen gegenüber Pressemitteilungen, die man abdruckt, oder?
Gut, noch eine Schlussfrage, hast du auch so eine Intelligenzfrage? Es gibt ja so, wenn du bei Google anfängst, sagen die mit dem Bus und den Bällen und dann sagt man, wie viele Bälle passen in den Bus? Hast du auch sowas?
Das ist ja so ein sogenannter Guessimate, wo geguckt wird, wie kann man herleiten, so einen Fall. Ich habe immer so eine Knobelaufgabe, die darf eigentlich gar nicht zu bekannt werden. Ich frage immer Leute, gibt es diesen Zauberwürfel Rubik Cube. Also vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit, Holger.
Ja, ich erinnere mich an das Ding.
Oder die Kinder machen das ja auch heutzutage wieder. Ist ja so ein Evergreen-Produkt. Und stell dir mal so einen überdimensionalen Rubik Cube vor. 10 Würfel tief, 10 Würfel hoch und 10 Würfel breit. Und du versuchst das zu lösen. Und dann der Nando, der jubelt über ein Tür von Füllkrug. Der macht im WM-Finale in der 93. Minute das 3-2 und tippt komplett weg und denkt sich schon, den verkauft Werder jetzt für 300 Millionen Euro an Newcastle. Und damit ist Werder für alle Zeiten sozusagen finanziert.
Ja.
So. Und springt dir halt ins Kreuz, ja. Und obwohl du ja professioneller Triathlet bist, fällt dir dieser Würfel aus der Hand. Und die äußere Hülle der Würfel bricht ab. Und dann sagst du zum Nando hier bitte wieder auf, damit er sagt, nee, so viel Würfel, das damit meine Assistentin auf. Und dann fragst du die Assistentin provokativ, aus wie viel Würfeln besteht eigentlich die äußere Hülle? Also wie viele Würfel liegen auf dem Boden? Und das ist eine Frage und dafür gibt es drei Lösungen. Eine Brute-Force-Methode, eine pragmatische Lösung und eine elegante Lösung. Und da finde ich es immer gut, wenn Bewerber, bevor sie sofort anfangen zu sprechen, erstmal sich die Zeit nehmen, sich strukturell fragen, wie das gelöst werden kann, sich auch fragen, warum ich die Geschichte so geframed habe, um sie abzulenken vom Wesentlichen. Denn zum Schluss zu erkennen, was ist das Problem, was gibt es für Optionen, wie bewerte ich die Optionen und dann den richtigen Weg zu gehen, ist meistens viel, viel besser, als sofort zu sagen, ja, die Lösung und loszulaufen. Denn wenn man einmal losgelaufen ist, dann hinterfragt man viel zu selten, ob es der richtige Weg ist. Und wir versuchen immer als Firma zu sagen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, Kosten versus Nutzen. Und dieses Rätsel zahlt ganz gut ein auf unsere Kultur.
Also ich bin immer noch beim 3-2. Was kam danach nochmal?
Ja, okay. Also ich würde sagen, wenn Deutschland Weltmeister wird, dann tue ich der LinkedIn-Blase den Gefallen und werde für die Rolle meine Bedingungen ins Abitur runterschrauben. Aber Deutschland bin ich Weltmeister, daher mache ich mir da keine Sorgen. Ja, mit dem LinkedIn-Blase, macht euch bitte keine Hoffnung.
Warten wir mal ab. Okay. Aber das war schon mal ein guter Hack, um jetzt bei Maschinensuche.
Der Zauberwürfel, der Rubik-Cube.
Ich muss mir das gleich mal aufzeichnen.
Eine Stunde 40 der Podcast und ich habe zu euch vorher gesagt, lass mal gucken, dass wir einen Inlandsflug schaffen. Und jetzt ist es so, wer kein Fußball, wer zu Hause einen Partner hat oder eine Partnerin, die Fußball gucken will und man selbst hat keinen Bock auf Fußball, der oder die kann jetzt den Podcast hören.
Ja, perfekt.
Ja, da gibt es, soll es ja einige von geben in Zeiten
so
wie diesen.
Also dann haben wir es geschafft. Dann
und was für ein Schlusswort. Also nach all den missglückten Übergängen von Holger, so ein geniales Schlusswort von dir, Sven. Ja. Toll, danke dafür.
Ich übernehme jetzt demnächst den roten Faden und das Storyline für alles auf Aktien. Sozusagen, ich bin der Redakteur, der euch noch besser macht.
Unser Assistent, toll. Endlich haben wir auch einen.
Du hast ja deinen und wir haben dann auch einen. Das ist perfekt.
Also nochmal, wer sich also bewerben will, wir suchen bei Maschinensucher ganz viele Positionen. Zum Schluss suchen wir auch viele junge Absolventen. Wer also ein gutes Abitur hat, wer ein gutes Studium hat, wer gut Englisch und Deutsch spricht, also Abitur natürlich oder Äquivalent, wer Bock hat, in Essen zu arbeiten, in einem geilen Büro, aber in Essen. Und ich habe jetzt gelernt, die Berliner und Hamburger und auch die Werderaner, die gucken so ein bisschen runter auf Essen. Ich hoffe sozusagen, die RWE-Fans sozusagen geben euch auch so ein bisschen Gegenwind dafür. Also wer Bock hat, kann sich bewerben. Ja, direkt bei mir, sven.schmidt@maschinensucher.de. Also Vorname, Nachname, @hauptdomain.de. Ich beantworte jede Bewerbung persönlich, weil ich keine Assistentin habe.
Du hättest aber die Recherche, wie man Schmidt schreibt, das hättest du den Leuten gönnen können. Jetzt müssen sie noch nicht mal die Recherche machen. Also ich meine, dann wunderst du dich, dass die Leute nicht hören, ich weiß ja, dass der Schmidt mir DT geschrieben hat.
Und wenn ich durch den Podcast 500 mehr Follower auf LinkedIn gewinne, packe ich euch auch ins Profil, damit ihr nicht gezwungen seid, mich zum 5. Mal einzuladen.
Ja, wir brauchen den roten Faden, Sven, von daher musst du ja wiederkommen.
Wir wissen jetzt, ich gucke mal schnell, was er hat, damit wir hier mal den Ist-Stand machen. Ja. Und wenn ihr dem Schmidt folgt, müsst ihr mir auch folgen. Ich bin ja noch weit abgeschlagen. Ich habe noch unter 10.000. Du bist ja mittlerweile über 20.000.
Ja, ich glaube 22.000 oder so. Und ich würde tatsächlich sagen, also bei meinem Post sozusagen, da kriegt man immer nur Blutdruck. Bei denen von Holger lernt man was, weil er immer sehr gute Charts postet. Ob es nun irgendwie zum Dollarkurs ist oder zur Immobilienpreisentwicklung oder zur Aktienkursentwicklung, zur Inflation, zu den Energiepreisen. Also daher, Holger Czapitz sollte man auf Twitter und auf LinkedIn in jedem Fall folgen.
Ja, und dir auch. Und jetzt gucken wir, du hast jetzt 22.150. Das ist eine Zahl, die kann man sich sogar merken. 22. Ja. Also wenn wir dann ab, ich würde sagen, wir geben, wie viel Zeit geben wir? Eine Woche.
Eine Woche. Heute. Nächsten Samstag, also wenn der wird jetzt morgen ausgestrahlt. Genau. 26. November ist der Stichtag. Also liebe Leute, wer sozusagen Holger Czepes und den Kollegen Sommerfeld in meinem LinkedIn-Profil dauerhaft sehen will, muss mir jetzt folgen, ja, und also so ein bisschen der LinkedIn-Hack, ja. Schauen wir mal, ob er funktioniert.
Okay, super.
Sven.
Jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet.
Es war eine Freude.
Oh. Jungs.
Wie immer.
Wie immer.
Ja.
Ich hoffe jetzt sozusagen für uns alle, dass der Kollege Füllkrug wird Torschützenkönig der WM, ja. Und
ich glaube, viele top. Hörer und Hörerinnen fragen sich die ganze Zeit, wer ist eigentlich dieser Füllkrug?
Wer ist dieser Füllkrug? Korrekt. Ja, das ist natürlich sozusagen, er ist der etwaige Stoßstürmer der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Unter anderem deshalb, weil Timo Werner sich leider verletzt hat und dementsprechend Herr Füllkrug überhaupt erste Wahl sein kann.
Hallo, Timo Werner ist kein Stoßstürmer. Mensch, das muss ich dir doch nicht sagen.
Und warum, aber wird der Nationalmannschaft potenziell als Stoßstürmer eingesetzt, oder?
Ja,
und nicht als falsche Neun.
Aber erfolglos.
So, jetzt gibt's noch einen Fußballfight, sehr schön.
Nein.
Ich stelle mir den Klappstuhl auf, ihr unterhaltet
euch. Nein, wir packen das mit dem Füllkrug auch nochmal in die Shownotes, damit alle das wissen und nicht bis zum Schluss.
Aber wir sind jetzt hier, es droht die Verlängerung hier gerade, dass wir jetzt sozusagen im Halbfinale der WM in die Verlängerung kommen und zum Elfmeterschießen, bevor die Hörer alle abschalten und der Herr Czepes von seinem Chefredakteur zu hören bekommt, die Podcast mit Sven Schmidt werden nie bis zu Ende gehört. Hören wir es besser auf, oder?
Ja.
Das war ein schönes Schlusswort.
Das schönste Schlusswort aller Zeiten, Sven. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war, denke ich, dann doch schon der versprochene, angekündigte Rundumschlag.
Ja, Universalgelehrt.
Ja, Universalgelehrter. Ja. Der Rundumschlag des Universalgelehrten. Klartextes.
Und wenn die Welt umrundet ist von Fußball über Fracking, AKW, Inflation, eigentlich alles dabei, oder?
Ja, USA haben noch drüber gesprochen, über seinen Favoriten dort.
Ja.
Oder Gorilla. Also richtig los ging es am Ende dann mit WeFox. Ja. Meine Güte, das war ja wirklich so, als hätte man ihn angepiekst.
Genau, als ob er da irgendwie mit WeFox schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit irgendeiner Versicherung da.
Also, das wäre vielleicht auch mal ein schönes... eine Samstagsfolge, wenn wir die beiden einladen, den WeFox-Gründer.
Ah, ein begnadeter Verkäufertyp. Und du meinst Sven Schmidt dazu? Ich weiß nicht. Das ist,
Oder Sven Schmidt und Niklas Füllkrug. Also schreibt uns gern mal, ob euch das wirklich so auf den Geist geht, wie wir glauben. Oder ob das irgendwie, okay, also wir denken halt, ich meine, die Fußball-WM steht jetzt wirklich unmittelbar bevor. Sie ist dann doch irgendwie ein großes Thema aus ganz anderen Gründen als in der Vergangenheit. Aber gerade eben auch aus wirtschaftlichen und politischen und so weiter und so fort. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefällt oder wie euch das nicht gefällt. Denn man muss auch sagen, die nächsten 3-4 Wochen wird das natürlich immer theoretisch wieder Thema sein. Und dann wissen wir schon so ein bisschen, ob das eigentlich gewollt ist oder ob es irgendwie ein Spleen von Sommerfeld und Co. ist.
Auf jeden Fall. Ja, den Sommerfeld, die erste Fußballwoche, da habt ihr den Sommerfeld noch. Das ist schon mal gut. Und
aber den Czepes auch als regulativ.
Als regulativ, genau. Also wenn er schreibt und meint, dass es nichts ist, dann werde ich da aufpassen, dass er hier nicht den Füllkrug-Koller bekommt, der Sommerfeld, und da nicht zu viel ist. Und damit ihr das auch feststellen könnt, was jetzt mit Füllkrug passiert, mit Sommerfeld und ob alle Leute Füllkrug wollen, kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Ja, und uns beide hört ihr dann eben am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.